Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört hier im Runner's World Podcast. Dies ist Folge Nummer 206 und in der wird es mal wieder Zeit, Tacheles zu reden. Tacheles, das ist ja unsere Heftrubrik, in der wir euch monatlich fragen, was eure Meinung zu bestimmten Fragen aus dem Laufkosmos ist. Das ist mal ganz, ganz spannend, wie ihr da abstimmt und welche Meinungen uns da zugesendet werden. In dieser Podcast-Folge reden aber wir Tacheles, beziehungsweise die Redaktion. Vier Menschen aus genau dieser haben sich also für diese Podcast-Folge zusammengesetzt und sich so einige Tacheles-Fragen noch einmal vorgeknüpft. Ob das Ganze eher harmonisch ablief oder die Meinungen da doch deutlich auseinanderlagen, das erfahrt ihr hier und jetzt. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch im Namen der ganzen Redaktion ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Mache ich das Intro?
Du, natürlich machst du das Intro.
Okay, wir sitzen immer zusammen in illustrer Runde zu unserer XY-ten Podcast-Folge. I don't know wie viel, über 200. Das weiß ich sicher. Wir möchten heute noch einmal die erfolgreichen Podcast-Folgen aufgreifen, die wir rund um unsere Tacheles-Rubrik schon mal gecovert haben in vergangenen Jahren. Tacheles ist in unserem Magazin Runner's World eine Doppelseite, in der wir diverse Themen inzwischen zur Diskussion stellen und unsere FollowerInnen, unsere LeserInnen darüber diskutieren lassen, was da so gefragt ist. Und das möchten wir jetzt aufgreifen. Dabei ist unsere aktuelle Praktikantin, die liebe Paula.
Hallo.
Unsere Kollegin Pia.
Hallo.
Und zu meiner Rechten.
Jetzt pass auf, was du sagst.
Sei lieb der und liebe nett heute. Henning. Jawohl. Der liebe Henning. Und ich bin der Martin. Und wir freuen uns in dieser Runde jetzt mal wirklich, ja, Fragen unter anderem auch dabei sind dabei, die Laufszene vielleicht spalten, hier in unserer Runde zu diskutieren. Und wir haben vor uns Ausdrucke aus den Heften der letzten zwei Jahre dieser Rubrik. Ihr könnt das nicht sehen, ihr könnt das nur hören. Und ich greife jetzt mal die erste Frage, oder? Die wir damals stellten.
Ich bin gespannt, ob wir uns hier die Köpfe einschlagen bei unseren Meinungen.
Schauen wir mal.
Also die Frage war damals im März 2025 im Heft. Warum eilt der Traillauf dem klassischen Crosslauf davon? Ich glaube, das ist schon eine schwierige Frage, weil dazu muss man ja erstmal wissen, Paula, weißt du, was ein Crosslauf ist überhaupt?
Ich kann es jetzt nicht unbedingt genau von Traillauf unterscheiden.
Nee.
Ich glaube, es geht weniger bergab und bergauf, oder?
Ja, genau. Das ist wirklich, Crosslauf war mal olympisch vor 130 Jahren.
Wird es vielleicht auch wieder?
Ja, du hast recht.
Ist in der Diskussion,
genau. Ist eher so ein Ableger der klassischen Leichtathletik. Im Winter lief man Querfeld ein, Crossläufe, aber du hast recht, eher so auf einem leicht profilierten Terrain nur. Ging eher darum, dass der Boden matschig und tief ist, nicht klassische Bahn oder Straße oder Parkweg und die Distanzen zwischen 8 und 12 Kilometer.
Ein abgesteckter Kurs,
genau. Und war so die Alternative für die Leichtathletik, Langstrecken, Mittel- und Langstreckenläufer im Winter. Dann noch etwas mehr für Kraft und Kondition zu tun, zu der Zeit, wo man eben nicht auf die Bahn gehen konnte oder geht. Heute noch. Hatte dann, wie gesagt, eine ewig lange Tradition und dann kam das Traillaufen. Und ja, das wissen wir alle, dass boomt. Ist ja jetzt keine Tacheles-Frage in dem Sinne, warum eilt das davon?
Ist nicht so ein richtig kontroverses Thema, wo man eine Meinung
aber wir haben ja immer dran gekoppelt, eine Umfrage, die tatsächlich relevant viele online dann, an der relevant viele teilnehmen. Und da hatten wir gefragt, Crosslauf oder Traillauf? Und ich habe schon an Cross- und Trailläufen teilgenommen, sagen 35%. Ich habe Offroad bisher nur an Crossläufen teilgenommen, sagten 12%. Ich habe Offroad bisher nur an Trailläufen teilgenommen, sagten 40%. Und ich nehme an keinem Offroad-Rennen teil, haben 11% gesagt. Also Traillaufen boomt und Crosslaufen darbt.
Wie ist es denn hier? Pia, schon mal einen Crosslauf gemacht?
Nee. Leider weder ein Crosslauf noch ein Traillauf bisher. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich auch eher für einen Traillauf entscheiden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein Pull-Faktor auch einfach so die Natur, die Umgebung ist. Das ist, glaube ich, so das größte Argument für die meisten, könnte ich mir vorstellen. Und ja, ich würde auch eher einen Traillauf machen.
Eigentlich müssen wir Paula eher fragen, ja. Du kommst ja aus den Bergen oder wohnst an den Bergen und bist hier bei uns in Hamburg jetzt unterfordert, was das angeht. Aber könntest du dir denn auch vorstellen, anstatt einem Traillauf, der bei dir gewohnt ist, mal einen Crosslauf zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also man kommt bei mir am Dorf schnell eher ins Crossen rein, vor allem wenn man sagt, man will jetzt nicht irgendeinen Berg hochlaufen. Und das ist total geil. Also es macht richtig Spaß. Das Einzige ist halt immer mit den Schuhen, dass sie dann nicht mehr so schön danach ausschauen. Ja, aber ich finde es total cool, vor allem wenn man eben sagt, man will jetzt nicht die krassen Höhenmeter machen oder so. Ja, und man hat trotzdem jetzt nicht das Ding, dass man nur auf der Straße läuft. Ich finde das meistens ziemlich langweilig. Und ja, man sieht ja trotzdem auch noch viel Natur, finde ich. Also ja.
Bei meinem Crosslauf, die klassischen Veranstaltungen, das sind schon triste, triste Nummern, die auf irgendeinem Acker stattfinden, wo man dann auf einem, wie gesagt, abgesteckten Kurs im Kreis läuft, auf einer relativ kleinen Runde. Das ist sehr zuschauerfreundlich und ja, wie Martin schon meint, es kommt ja aus der klassischen Leichtathletik. Da kann man sich dann ordentlich einschenken. Da gibt es auch so Traditionsveranstaltungen, wo dann jedes Jahr irgendwie die großen Rennen national und international stattfinden. Es ist jetzt wirklich ein großer Unterschied zum Traillaufen. Crosslauf eher kurz von den Distanzen, Traillauf eher lang, verbindet man ja auch oft mit Ultra. Es sind eigentlich komplett unterschiedliche Sachen. Für mich eine Spielart des Laufens, die auf jeden Fall Spaß macht, ne? Zu gegebener Zeit im Winter. Finde ich das persönlich total gut, auch wenn ich das jetzt nicht gut kann. Aber vom Verein her ist es bei uns immer festgesetzt, bei den regionalen und nationalen Meisterschaften dabei zu sein und da mitzulaufen. Das macht schon Spaß.
Ja, und es gibt beim Crosslaufen, nur zur Erklärung nochmal, es gibt eine Struktur tatsächlich richtig, so nationale Meisterschaften und auch internationale Meisterschaften, also Kontinental-Europameisterschaften im Crosslauf und dann eben Weltmeisterschaften. Und du hast recht, das ist immer in der Diskussion, dass den Crosslauf dann in die Olympischen Spiele auch mal...
Winterspiele soll's
in die reinkommen. Winterspiele zu integrieren, ja, fände ich ja ganz lustig. Ja, okay.
Ja, komm mal zum richtigen Thema, wo wir streiten können.
Weggeschmissen. Komm, such dir irgendeinen aus, Pia. Irgendwo. So. Die liegen hier falsch rum übrigens, ne? Wir wissen nicht, was Pia rum. Jetzt als so. Thema jetzt auf dem Kopf. Was Pia
aus
als
der
Thema wählt.
Weiblich, männlich, divers. Braucht es neben weiblich und männlich eine Wettkampfkategorie divers?
Das naja, ist auf
das
jeden Fall ein Teil des Themas.
Ja.
Lies doch mal die Umfrage vor da. Was haben wir da gefragt?
Wir haben gefragt, ob es eine dritte Geschlechterkategorie bei Laufveranstaltungen geben sollte. Und 58% haben dabei gesagt nein, 8% haben gesagt in Zukunft vielleicht, aber noch ist es zu früh. Und 34% haben dafür gestimmt, also sind dafür, dass es noch eine dritte Kategorie geben sollte. Genau, und ich meine, wir sind ja jetzt auch aktuell in der Pride Week, wo wir die Folge aufnehmen gerade. Also es passt ja gerade thematisch eigentlich auch ganz gut in die Zeit rein. Und ja, habt ihr dazu eine Meinung?
Boah, es ist tatsächlich ein großes Thema. Ja. Und ich glaube, mir persönlich fällt es schwer, bei der sportlichen Eingrenzung auf weiblich, männlich und dann noch dritte Kategorie divers ein klares Statement abzugeben, ob ich dafür oder dagegen bin. Ich bin da tatsächlich so in Ich winde mich, ich bin da in einer Findungsphase. Was die Gesellschaft angeht, bin ich ganz anderer Meinung. Mhm. Bin ich auf jeden Fall für die Einführung ich bin für die Vielfalt in der Gesellschaft. Ich denke, da macht dann auch die Kategorie divers durchaus Sinn, wenn man das möchte, wenn man tolerant sein möchte, und das möchte ich gegenüber allen, egal Menschen, egal wie sie sich definieren. Im Sport ist es, wo es um Leistung geht und Rekorde, muss da, glaube ich, noch ganz, ganz viel diskutiert und auch abgewogen werden. Also da traue ich mir kein, da winde ich mich gerade um mein Urteil. Es gibt ja die Diverskategorie bei zum Beispiel den Marathon Majors.
New York.
New York Marathon, Chicago Marathon.
Sogar mit Preisgeld in New York.
Mit Preisgeldern, genau. Da meldest du dich natürlich, du sagst ja, was für ein Geschlecht, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst in dem Fall. Und dann meldest du dich in der Kategorie an. Ist erstaunlich wenige, sind erstaunlich wenige, die sich da melden. Aber ist echt... Boah, ey, jetzt hauen wir hier ein großes Thema raus, aber soll ja auch so sein. Also für mich in der Gesellschaft definitiv dafür. Im Sport braucht es für mich dann noch irgendwie mehr Infos, mehr Austausch.
Es gibt halt noch kein Konzept, was allen gerecht wird. Ne? Du musst ja im Sport, geht's ja, also wenn wir jetzt von Spitzensport sprechen, geht's ja um Vergleichbarkeit von Rekorden, von Rennen. Als Mann trittst du gegen Mann an, als Frau trittst du gegen eine Frau an. Und wenn du jetzt da eine Diverskategorie hast, hast du im Zweifel einen als Mann geborenen, biologischen Mann, der sich jetzt als etwas anderes sieht, empfindet, im Zweifel auch hormonell anders aufgestellt ist, behandelt hat. Ich bin da jetzt bei weitem auch kein Experte. Aber es führt halt auf jeden Fall dazu, dass du einen Unterschied hast. Wenn du als Mann deine Pubertät durchlaufen hast, bist du körperlich anders aufgestellt als eine Person, die nicht diesen hormonellen Wandel in der Pubertät durchgemacht hat. Und dann hast du gleich so ein Ungleichgewicht und keine gleichen Chancen in einem Rennen. Und das irgendwie auszugleichen wird super, super, super schwierig. Und ich glaube, du kannst keiner, wie auch immer, am Ende gerecht werden bei dieser Diskussion. Ich bin da voll bei dir. Gesellschaftlich soll jeder tun und lassen, was er sie möchte. Ist mir völlig egal, wie sich jemand sieht. Und finde das auch sehr, sehr gut, wenn man darauf aufmerksam macht, auch wenn man das selber angeben kann. Im Sport finde ich es super schwierig und wüsste nicht gerade, wie man das regeln könnte.
Also ich finde vor allem das, was du eben angesprochen hast mit dem Konzept, also so ein bisschen so ein Rahmen oder diese Vergleichbarkeit und so zu schaffen, glaube ich einfach, also es gibt's ja einfach noch nicht, oder hat man sich vielleicht oder ist noch nicht ganz durchdacht irgendwie und ist eben auch ein bisschen schwierig, oder da steht man dann auf einmal vor Herausforderungen, die man vielleicht nochmal und in verschiedenen Schritten irgendwie durchdenken müsste und sich da nochmal mit auseinandersetzen müsste. Trotzdem fände ich es allein für die Repräsentation und so ein bisschen für das Standing des Sports eigentlich schön, wenn es eingeführt werden würde, flächendeckend, einfach um so als Signalwirkung, um zu sagen, ey, aber wir sind offen und es soll eben nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern eben besonders auch der Sport sich dafür positionieren, wir inkludieren das. Und aber wie du sagst, so das Konzeptionelle müsste man sich dann vielleicht nochmal genauer anschauen.
Wird die Zukunft zeigen, ob man da eine Lösung findet, ja, dass beispielsweise bei Olympischen Spielen da halt eine Kategorie eingeführt wird. Ich bin skeptisch, was das angeht, aber ich glaube auch bei so breiten Sportveranstaltungen soll sich jeder da anmelden können, wie es halt sein soll für ihn, sie, was auch immer.
Ja, ich finde vor allem, was du meintest, Pia, in Bezug eben für die Visibility von den Leuten, fände ich es wirklich gut, weil man sieht ja eigentlich eher den Trend. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, dass Transpersonen, diverse Personen immer mehr aus dem Sport rausgedrängt werden. Mhm. Wenn man sagt, Transfrauen sollen nicht bei den normalen biologischen Frauen, also normal, was heißt das, bei biologisch geborenen Frauen antreten dürfen, und vielleicht als Übergangslösung, bis man findet, wie man damit umgeht. Als Sportverband sollte man vielleicht trotzdem diesen Athleten eine Bühne geben, weil die trainieren genauso wie alle anderen. Ja. Mhm. Und warum sollten sie plötzlich am Tag, wo es drauf ankommt, Leistung zu zeigen, dann hinten wegfahren.
Das glaube ich auch. Man könnte es sofort einführen. Man dürfte dann halt nur nicht erwarten, dass es eine Chancengleichheit gibt. Weil du einfach, diese Unterschiede sind dann halt noch viel, viel größer, als sie eh schon sind. Selbst in einem Geschlecht gibt's halt Leute mit deutlich mehr Talent, weniger Talent, wie auch immer. Aber das würde dann einfach zu einer unglaublichen Spreizung führen. Wenn man damit sich einverstanden gibt, dass es dann halt so ist, dann ist es halt so. Und mal sehen, wie viel es dann betrifft, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, wir werden das hier am Tisch jetzt nicht lösen können. Aber ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema nach wie vor.
Ich weiß gar nicht, wie es in anderen Sportarten ist, wie da mit dem Thema umgegangen wird. Ich bin jetzt komplett nur in unserer Läuferblase unterwegs. Und wie gesagt, da gibt's ja schon auch relevante Veranstaltungen, die dritte Kategorie eingeführt haben. Ich weiß aber gar nicht, wie es woanders ist.
Aber jetzt, wenn du von irgendwelchen wirklich halt Meisterschaften sprichst, da hast du keine Chance. Geht das derzeit nicht. Und das ist auch, glaube ich, auf absehbare Zeit ist das so, wie es sein wird.
Mhm.
Ja. Alright.
Weiter geht's.
Hola. Nächstes Thema.
Okay. Mal schauen. Ich nehme auch eins von weiter unten. Aufhören oder weiterlaufen? Wo liegt die vernünftige Schmerzgrenze? Soll man weiterlaufen trotz Zipperlein oder lieber pausieren? Da gibt's auch eine Umfrage. Wo liegt die sinnvolle Schmerzgrenze? Einmal schon bei leichten Schmerzen höre ich lieber auf. Das sagen 7%. Dann 53% sagen, solange es nicht schlimmer wird, laufe ich vorsichtig weiter. 29% sagen, ein gewisses Maß an Schmerzen nehme ich bewusst in Kauf. Und 12% sagen, ich laufe so lange, bis es wirklich gar nicht mehr geht.
Bis zum Ermüdungsbruch.
Mhm. Schwieriges
Muss Thema. Jeder in der Runde was sagen?
Nö, wenn man keine Meinung hat, dann...
Ich habe eine Meinung, aber...
Das wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ich möchte sie aber nicht kundtun.
Ich möchte einfach nur kundtun. Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind sehr vorsichtig. Es gibt Leute, die sind weniger vorsichtig. Ich persönlich habe einfach in meinem Läuferleben, was jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt ist, diverse Probleme, Verletzungen mitgemacht und habe meinen Körper dadurch kennengelernt. Und ich weiß bei vielen Problemen, was es für ein Problem ist. Also ich kenne den Schmerz und kann daraus ableiten, ob es jetzt wirklich was Schwerwiegendes ist oder nicht. Das war am Anfang natürlich nicht so. Wenn dann Schmerz das erste Mal aufgetreten ist an der Achillessehne, dachte ich gleich, oh Gott, die Achillessehne reißt gleich. Inzwischen weiß ich, Achillessehenschmerzen gehören zu einem gewissen Maß dazu. Ich weiß, was ich tun muss, wenn es schlimmer wird. Ich weiß, was ich nicht tun sollte, damit es nicht schlimm wird oder weniger häufig auftritt. Und so manövriere ich mich dadurch. Muss aber gestehen, dass ich auch schon Verletzungen hatte, wo ich dann dran geblieben bin am Laufen und am Ende dann wirklich halt mit einer längeren Laufpause gestraft wurde. Aber auch da glaube ich, es lässt sich kaum vermeiden, wenn man Sport treibt, egal ob es jetzt das Laufen ist oder was anderes, irgendwie hat man immer irgendwelche Probleme, weil man seinen Körper eben benutzt. Und da gehören Probleme, Verletzungen dazu. Und von daher, ich würde jetzt nicht über jeden Schmerz hinüberlaufen, aber so ein gewisser Grundschmerz hier und da lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden.
Ja, mein Problem ist, dass mein Ratschlag komplett konträr ist zu meinem Verhalten.
Mhm. Sehr oft.
Also mein Ratschlag ist tatsächlich, dass ich sage, außer wir reden über LeistungssportlerInnen, aber ansonsten sage ich, es geht nur um Laufen. Wenn dir etwas wehtut, dann nimm das ernst und versuche, dem Schmerz auf den Grund zu gehen, diesen zu beseitigen, und dann läufst du erst wieder. Ich selbst verhalte mich aber ganz, ganz anders. Also ich bin schon...
Und die allermeisten anderen auch, wie die Umfrage
erzählt. Ja, ich bin aber sogar eher bei diesen 12%. Ich laufe so lange, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Das ist sehr, sehr unvernünftig. Und das sollte auch eigentlich aus meinem Munde niemand hören. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich es so, weil es so viele andere Dinge gibt, die mir das Laufen als Mehrwert eben gibt, dass ich da oft nicht bereit bin, drauf zu verzichten, auch wenn mir etwas wehtut oder sehr wehtut. Das ist aber sehr, sehr unvernünftig. Und mein Ratschlag ist wirklich immer ein ganz, ganz anderer. Dass ich sage, es geht um nichts, es geht nur um Laufen. Also dein Körper sollte dir da eigentlich, wenn er Signale sendet, sollte dir da der Gradmesser schlechthin sein und dann solltest du darauf auch hören. Ich glaube, so ist es angeraten. Und du hast komplett recht. Man sammelt ja so über die, wenn man länger läuft, sammelt man ja Erfahrung. Also was sind Schmerzen, auch Körperbereiche, wo ich Schmerz tolerieren kann und andere eben nicht. Aber du bist ja, Paula, du bist ja jetzt nicht so lange im Sport, weil du eben auch noch jünger einfach bist. Wie tickst du da?
Also ich hatte zum Glück noch nie so irgendeine starke Verletzung oder so, da bin ich auch sehr froh. Aber ich habe es genauso wie du, dass ich zu mir selber sehr viel strenger bin als zu anderen Leuten. In der Hinsicht, dass ich sage, ja, jetzt tut was weh, aber passt schon, läufst du weiter, wird schon. Wo, wenn mir das jemand anderes erzählen würde, würde ich sagen, ja, mach mal eine Pause so, bevor es schlimmer wird. Und ja, ich versuche jetzt auch immer mehr so, mich reinzuversetzen, mir quasi selbst so, wie sich der Schmerz anfühlt, zu erzählen, wie es jetzt eine Freundin mir erzählen würde. Und dann quasi versuchen, von außen drauf zu schauen.
Smart. Weil
gegenüber anderen ist man immer ein bisschen ja, rationaler als gegenüber sich selbst, finde ich. Mhm. Und es hilft auch, dass ich dann Pausen einlege. Ja, es macht halt einfach keinen Spaß, Pause zu machen. Das ist halt das einzig Blöde. Ich habe noch nichts gefunden, wie es ein bisschen ja, angenehmer macht, dass ich mal mich auf die Pause einlasse, wenn irgendwas wehtut.
Mhm. Ja, also ich kann das auch voll nachvollziehen, auch was du gesagt hattest, Martin. Und ich hatte ja auch schon die ein oder andere Verletzungsgeschichte und ich habe ja schon zweimal einen Anlauf versucht Richtung Marathon, die ja beide Male gescheitert sind, weil ich dann eben nicht auf meinen Körper gehört habe. Aller guten Dinge sind drei, deswegen probieren wir das jetzt dieses Jahr nochmal.
Stimmt, Pierre geht Richtung Berlin-Marathon.
Ja, und habe auch schon wieder so ein bisschen Zimperlein und bin auch schon wieder drüber hinweggelaufen die letzte Woche.
Aber das war jetzt keine Laufverletzung, die du jetzt hast.
Nee, das war einfach nur ein ungutes Gefühl. Genau, aber beziehungsweise ein schmerzendes Ohr, was man aber auch ernst nehmen sollte. Und deswegen, ich bin, also beziehungsweise das ist ja dann irgendwann auch geendet in so einer Herzmuskelentzündung, die dann auch ein bisschen was ernster war. Und seitdem ich das einmal da so ein Warnschuss quasi, sage ich mal, bekommen habe, gehe ich schon auch deutlich vorsichtiger mit meinem Körper um. Aber man muss es ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Und deswegen bin ich da auch mittlerweile viel sensibler für geworden, habe ich das Gefühl, so in meinem Umfeld, wenn ich höre, irgendwer macht Sport und fühlt sich aber nicht so richtig fit oder ist gerade irgendwie nicht so oder hat auch irgendwie eine kleine Verletzung gehabt und läuft darüber hinweg, weil das ist es dann auch nicht wert, wenn man weil man dann nicht eine Woche Pause machen möchte oder so.
Ja, aber das ist für mich ein großer Unterschied. Da bin ich sogar bei mir selbst sensibel, orthopädische und internistische.
Mhm. Ich wollte genau dasselbe sagen.
Also wenn ich darf das ja sagen, wenn ich wie du Ohrschmerzen habe, dann gehe ich nicht laufen. Wenn ich dicke Mandeln habe oder eine Stirnhöhlenvereiterung oder so etwas, dann gehe ich nicht laufen. Da bin ich sehr, sehr respektvoll. Also da habe ich Angst vor. Ja, das ist für mich etwas ganz, ganz anderes als bei einem orthopädischen Problem. Mhm. Also mir tut das Knie weh oder ich habe unteren Rücken oder keine Ahnung was. Da bin ich leider mit mir selbst gnadenlos, nicht gut. Aber bei dem Thema Fieber, Erkältung, solche Dinge, da ist nicht nur mein Rat an andere, auf keinen Fall laufen gehen, Laufverbot, sondern da halte ich mich auch selbst dran. Das ist nochmal ein Unterschied für mich.
Interessant.
Aber bei so Halsschmerzen und irgendwie Erkältung, Grippe, was auch immer, schützt mich allein, dass es mir dann so dreckig geht, dass ich gar nicht laufen gehen möchte.
Ja, das kommt dann meist noch dazu, dass man dem gar nicht weglaufen kann.
Ja, ja. So, nächstes Thema, ich bin dran. Juhu. Mach's mir einfach, ich zieh von oben. Mit oder ohne Kopfhörer im Wettkampf? Was hältst du vom Laufen mit Kopfhörern in einem Wettkampf? Offiziell ist das bei den meisten Rennen verboten, aber sollte es erlaubt werden? Die Umfrage dazu sagt, 40% sagen, sie sollten erlaubt sein. Sie sollten nur im Freizeitbereich erlaubt sein, sagen 22%. Nur bei Wettkämpfen mit überschaubarer Teilnehmerzahl sagen 9%, dass es erlaubt sein sollte. Und 29%, also knapp ein Drittel, sagt, es sollte generell nicht erlaubt sein.
Gibt es da jetzt nicht eine Aufweichung der Regel, dass diese On-Ears inzwischen erlaubt?
Nee, On-Ears sind das nicht. Das sind diese Induktionskopfhörer, die quasi dein Ohr freilassen, die dann über Knochenschall das übertragen. Beim Berlin-Marathon ist das jetzt erlaubt. Witzigerweise ist einer der Sponsoren beim Berlin-Marathon zufällig ein Hersteller genau dieser
der
Kopfhörer.
Der Marktführer dafür,
Wer da einen Zusammenhang erkennen mag.
Also
diese, es geht ja vor allen Dingen geht's um zwei verschiedene Aspekte in meiner Wahrnehmung. Einmal um das Thema Wahrnehmung. Also wenn ich mit diesen Kopfhörern laufe, bekomme ich meine Umgebung nicht wahr. Möchte mich jemand überholen, bekomme ich das im Zweifel nicht mit. Von daher macht es, glaube ich, bei diesen großen Veranstaltungen Stadtmarathons total Sinn, nicht mit Kopfhörern zu laufen. Auch, das ist so mein Gedanke, der noch weitergeht, man möchte ja was von der Umgebung mitbekommen. Da stehen alle 500 Meter irgendwelche Samba-Bands. Ich hasse sie, aber trotzdem machen sie ja Stimmung. Es gibt Leute, die klatschen. Und wenn man sich da so abkoppelt, finde ich das irgendwie ein bisschen schräg. Aber ich laufe auch generell nicht mit Musik, deswegen bin ich da wahrscheinlich der Falsche. Bei Trail-Veranstaltungen, wo ich ja häufiger noch starte, ist es erlaubt tatsächlich meist mit Kopfhörern zu laufen, obwohl man da ja im Trail hintereinander läuft und schwieriger überholen kann. Und im Zweifel ist es da noch wichtiger, dass man mitbekommt, was vor oder hinter einem passiert. Also ehrlich gesagt ist mir das ziemlich egal. Im Spitzensport wiederum geht es ja, soweit ich weiß, auch um das Thema Doping. Also weil Musik fördert halt die Leistungsfähigkeit. Und wenn du da mit Kopfhörern läufst, ist es, soweit ich weiß, ist es dort im Spitzensport eben verboten. Allein aus dem Grund. Und man hat es dann auf alle anderen einfach mal irgendwie so übertragen.
Und Coaching.
Ja. Ich habe da irgendwie, mir ist es egal. Also ich würde es jetzt bei den Profis nicht sehen, aber ich glaube, die würden es auch nicht wollen. Im Straßenlauf, im Traillauf sieht man es häufig, dass auch die weltbesten Trailläuferinnen, Trailläufer, Courtney Dorwater hat ständig irgendwie die Kopfhörer drin und läuft damit ihre 100 Meilen und gewinnt die. Ist völlig normal. Ich mach's nicht, mir ist es völlig egal.
Ich habe dieselbe Diskussion schon mit meiner Schwester gehabt, weil sie benutzt Kopfhörer bei Läufen, bei Wettkämpfen. Und ich weiß nicht, ich finde, man nimmt ohne Kopfhörer seinen Körper viel mehr wahr. So, wenn ich schon Rennen laufe, dann will ich mich auch atmen hören. Und irgendwie, ich weiß nicht, das macht das Ganze noch mal realer. Und das mache ich total. Und außerdem, was du schon meintest, diese komischen Trommler oder so an der Straßenseite.
Diese komischen Trommler, das
klingt
ist ja noch despektierlicher, als dass ich
gesagt,
ich mag die nicht.
Despektierlich klingen. Ich weiß nur einfach nicht, wie man das Genre nennt.
Samba-Bands.
Samba-Bands.
Ja, die machen immer so.
Ja, ich denke mir, oder auch manchmal irgendwo ein DJ oder so, die denken sich ja was dabei.
Ja.
Und ich finde es fast dann, auch wenn ich sie gerade komische Trommler genannt habe, ich finde es dann fast respektlos, weil die nehmen sich auch ihre Zeit raus, die haben dafür geübt. Und die stellen sich dann ab der Früh hin und machen da ihre Show. Und ich finde das dann eigentlich fast respektlos, wenn man sagt, nee, ich will das alles gar nicht hören, ist mir egal.
Ich höre auf zu klatschen. Wenn ich bei irgendeinem Rennen bin, es kommt jemand mit Kopfhörern vorbei, so einzeln, klatsche ich nicht mehr, weil er hört mich ja eh nicht. Ich bin da hart. Ich mag das nicht.
Ich bin voll bei Paula. So nämlich. Hast komplett recht. Raus mit diesen blöden Kopfhörern. Da bin ich radikal.
Wir sind uns einig bislang.
Ja, ich finde, die haben wirklich im Wettkampf sowieso schon mal gar nichts zu suchen. Und ich kann auch sonst gar nicht nachvollziehen, dass irgendjemand mit Kopfhörern läuft, weil es geht darum, Körperempfinden.
Manchen ist langweilig beim Laufen.
Das kenne ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Ich bin 100 Kilometer gelaufen.
Jetzt kommt hier, die immer nur mit Kopfhörern läuft.
Ja.
Ist so?
Ja.
Hau weg.
Also ich laufe immer nur mit Kopfhörern und auch nur mit Musik.
Du brauchst diese Schocks-Kopfhörer für den Berlin-Marathon, ne?
Ja, also ich habe auch bisher immer in Straßenläufen Kopfhörer drin gehabt. Und ob ich dann zwischendurch mal die Musik kurz pausiere, wenn dann so komische Trommler oder Samba...
Es tut mir leid.
Samba-Band.
Der Verband der Samba-Bands wird sich bei uns offiziell beschweren.
Dann kann man ja auch immer noch mal Pause machen oder wenn gerade irgendwas drumherum passiert. Aber man hat ja auch immer Strecke, wo gerade nichts passiert eigentlich.
Nicht in Berlin.
ja gut, in Berlin vielleicht eher weniger, aber ich persönlich brauche irgendwie da so diese Musik und ich habe dann auch immer meine Playlist, die ich jedes Mal anmache. Und dann bin ich jetzt hier der Buhmann in der Runde, aber ich laufe gerne mit Kopfhörern und mit
nicht.
Musik und immer.
Buhfrau. Vielleicht kommen deine Ohrprobleme von der ganzen Musik dann laufen. Hör mal auf.
Das wird sein, also, ja. Beim Training verstehe ich es schon. Ja. Da habe ich auch immer Kopfhörer drin, wenn ich allein laufe. Weil, und du wirst es fast nicht glauben, aber manchmal ist es ein bisschen fad.
Nein.
Wenn ich einfach so irgendwo, keine Ahnung, laufe, man sieht niemanden.
Dann hängst du deinen Gedanken
Manchmal ist es schön,
das kann ich aber auch, wenn ich Musik höre, kann ich auch nachdenken.
Irgendwas anhören.
Dann denkst du mal gar nichts vielleicht auch. Das ist doch, das ist für mich die hohe Schule des Laufens ist, tatsächlich, wenn du eine Stunde unterwegs warst und zurückkommst und nicht weißt, was du in der Stunde gedacht hast. Einfach mal nichts. Wir sind den ganzen Tag zugespammt mit irgendwelchen Geräuschen, mit irgendwelchen Impulsen und so. Und dann beim Laufen mal gar nichts außer dich selbst wahrnehmen, das finde ich wirklich, das finde ich reinigend. Das gelingt mir natürlich nicht jedes Mal. Aber das gelingt mir ab und zu und das ist es auch, habe ich glaube ich schon oft genug auch hier gesagt, warum ich mittags genieße, diese Stunde laufen zu gehen. Weil es die Stunde am Tag ist, wo ich im Nichts bin. Und bestenfalls komme ich zurück und weiß nicht, ob ich hier vorne auf die Ampelschaltung geachtet habe, ob der es wirklich grün war. Also ich finde, das nimmst du dir, wenn du mit Kopfhörern läufst. Das ist für mich wirklich... Du schulst Bewusstsein und du schulst auch mal das Bewusstsein für das Nirvana, für das gar nichts mehr.
Aber du hörst auch generell keine Musik, oder?
Nee, ich höre auch sonst Siehste? Keine Musik.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Richtig. So, Martin, zieh mal die nächste Frage.
Ja. Oh, das nächste bekannte Streitthema. Immer alles unter Kontrolle. Sind Tracking-Tools eher motivierend oder fördern sie den Kontrolldruck, gar Kontrollzwang? Was und wie oft sollte man seine Läufe aufzeichnen? Wir haben dazu auch eine Umfrage, das Tracking von Laufeinheiten. Sollte permanent und immer erfolgen, sagten 82%.
So ist korrekt.
Ist nur für die Kerneinheiten und oder in der Wettkampfvorbereitung sinnvoll, 17%. Ist nur ganz, ganz selten sinnvoll, 1%.
Martin, du bist 1%.
Krass, ich bin 1%.
Habe ich recht?
Tatsächlich, ja.
Na, siehst du mal.
Ja, tatsächlich.
So wie es bei euch beiden.
Also zeichnet ihr auf oder nicht? Und was zeichnet ihr auf? Alles?
Ja. Halt
komm, Butter bei den Fische.
Die Läufe, die ich mache, da ist die Uhr mit dabei und zeichnet auch auf. Ich schaue mir nicht alles an, was sie aufzeichnet. Also.
Aber lädst es irgendwo hoch? Also lädt.
Ja, also auf Strava.
Okay.
Kann mir jeder gerne folgen.
Paula, Weltmeisterin 2028.
Auf jeden Fall.
Das wäre ein bisschen knapp.
Achso, ja, stimmt. 32.
Außerdem Olympiasiegerin 2028.
2002.
Was? Olympia ist doch 2028.
Ja, 2028.
Okay, stimmt. In welcher Disziplin?
Alle.
Ach krass.
Crosslauf.
Kugelstoßen. Sifan Hassan.
Ja. Nein, Entschuldigung.
Nee, also das zeichne ich schon auf, einfach weil mich manche Sachen interessieren und weil ich gern weiß, wie weit ich laufe. Vor allem, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich noch nicht so oft war. Und weil ich mir irgendwie schlecht merken kann, wie weit Runden sind. sowas wie Pulsbereiche interessieren mich auch. Aber, ja.
Trainierst du auch danach? Also schaust du auch während des Laufs auf die Uhr und sagst, okay, ich möchte heute in dem Bereich bleiben? Mhm. Nee, das machst du alles nach Gefühl.
Ja,
das geht nur ums Aufzeichnen.
Nicht nach Plan. Es geht nur darum, dass ich danach drauf schauen kann.
Ja.
Ja.
Also ich habe persönlich schon des Öfteren versucht, mich an der Laufuhr mich dran zu gewöhnen, generell irgendwie eine Smartwatch zu tragen. Und habe das mal mehr, mal weniger, auch länger durchgezogen und habe aber gemerkt, dass mir das persönlich nicht so gut tut, weil es mich zu sehr stresst, das die ganze Zeit mich zu kontrollieren oder kontrollieren zu wollen. Und ich zeichne mittlerweile, jetzt so auch im Hinblick auf den Marathon, habe ich mein Handy ja immer dann dabei beim Laufen und dann kommt das auch auf Strava und dann sehe ich auch am Ende, wie weit bin ich gelaufen und wie war meine Pace und wie schnell war ich in den einzelnen Kilometern. Aber ich benutze bewusst keine Smartwatch mehr im Moment, weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, das tut mir nicht so gut.
Ah, krass.
Weil ich mich dann da einfach zu sehr unter Druck setze und damit geht es mir dann tendenziell nicht besser.
Spannend. Also du zeichnest auf, aber mit dem Handy und.
Ja, und auch dann eben nur die Läufe
nicht
und nicht auch so jeden Tag und.
Paula hat eine Uhr, zeichnet auf, guckt aber währenddessen nicht drauf, guckt nachher drauf. Ich habe eine Uhr, nutze immer. Ja. Ich hatte ich habe wirklich in den letzten, ich weiß es nicht, 10+ Jahren jeden meiner Läufe aufgezeichnet. Und bin bei, ich würde sagen, 80% der Läufen starte ich die Uhr und gucke dann nicht mehr drauf, beziehungsweise trainiere nicht darauf. Es kann schon mal sein, dass der Arm automatisch oder das Handgelenk automatisch hochgeht und ich einen Blick drauf werf, aber mein Kopf gar nicht verarbeitet, was er da gerade gesehen hat. Das ist so ein Automatismus. Ich laufe schon die meisten Sachen nach Gefühl, aber ich bin da komplett bei Paula. Ich möchte alles aufzeichnen, ich möchte all meine Statistiken haben. Ich möchte im Nachhinein draufschauen, was den Trainingseffekt angeht, was meine Herzfrequenz angeht. Das mache ich auch nicht bei jedem Lauf, sondern dann nur bei etwas Wichtigeren. Aber ich finde es vor allen Dingen total cool, ich habe das auch bei Strava, weil ich so viele verschiedene Uhren ja auch teste hier in der Redaktion, deswegen überall bei allen Plattformen dann die einzelnen Läufe hätte. Und bei Strava ist alles gesammelt und das ist für mich wie ein Tagebuch. Da sehe ich auf einer Karte, wo ich schon überall in Deutschland, Europa, auf der Welt gelaufen bin, weiß ganz genau, welcher Lauf das war, kann mir das anschauen. Das ist so ein tolles Erinnerungsding. Und dann gibt's darüber hinaus natürlich das Thema Training. Wenn ich zielgerichtet trainieren möchte, ist so eine Uhr in meinen Augen ultra hilfreich. Ich habe Trainings, da möchte ich eine bestimmte Pace treffen, eine bestimmte Distanz laufen, eine bestimmte Intensität haben. Und das kann ich dann mit der Uhr total gut steuern. Und was ich nicht mache, ist das Thema Schlaf, HRV, all die Daten, die eine Uhr den ganzen Tag über sammelt, auch nachts beim Schlaf, mich damit verrückt machen. Also ich trage die Uhr meist auch nachts. Manchmal lege ich sie auch ab, wenn ich keinen Bock drauf habe. Aber wenn ich jetzt morgens aufwache und da steht HRV niedrig, ist es jetzt nicht so, dass ich dann sage, okay, heute kein Training, sondern da vertraue ich komplett auf mein Körpergefühl. Aber einen Lauf ohne Uhr gibt's nicht. Das ist tatsächlich vor ein paar Wochen passiert. Da bin ich nach Blankenese gefahren und bin eben nicht zu Hause oder in der Redaktion gestartet, wo ich diverse Uhren rumliegen habe und habe tatsächlich meine Uhr vergessen. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und meine Hand ging so zum Handgelenk und ich merkte so, oh, da ist nichts. Ich hatte den Pulsgurt am Arm, aber keine Uhr am Handgelenk. Und das Glück war dann, dass ich tatsächlich mit zwei Freunden unterwegs war und der eine hat mich dann am Ende bei Strava getaggt. So wusste ich wenigstens, wie weit ich gelaufen bin. Jetzt hatte ich da nicht meine Herzfrequenz, aber nun ja. Besser als diese Kilometer liegen zu lassen.
Also ich glaube aber, dass man auch da wieder unterscheiden muss zwischen Menschen, die mit Ambitionen und auch Wettkampfambitionen laufen und denen, die es nur fitness-freizeitmäßig tun. Ich glaube, die Uhr ist für jede und jeden hilfreich, einfach mal so seinen Körper und sich kennenzulernen. Und so in der Einstiegsanfangsphase finde ich das auch sehr, sehr wichtig, dass man sich kontrolliert, dass man sein Gefühl ins Verhältnis setzt zu Herzfrequenzbereichen, zu Tempi und so weiter. Aber dann, glaube ich, gibt's irgendwann einen Moment für Fitness-Freizeitathleten, und zu denen zähle ich mich eben, wo man einfach auch mal so jegliche Kontrolle wieder fahren lassen sollte und rein nach Gefühl sich bewegen sollte. Und das gelingt dann nur noch ganz, ganz selten, wenn man mal angefangen hat, mit der Uhr zu tracken. Und das finde ich schade, weil sie doch für ganz, ganz viele dann so zu einem Druckmittel wird, zu einem Kontrollinstrument wird. Und davon muss man sich ab und zu mal losmachen. Und ich kenne das ja, wir machen es ja nicht mehr, aber wir haben es ja mal versucht vor einem Jahrzehnt in einem Camp, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu sagen, und heute bleibt die Uhr mal aus oder zu Hause, da dreht 99% durch. Und 99% dreht auch noch die letzten 18,5 Meter einer Runde dran, wenn wir nach 9,982 Metern unseren 10 Kilometer Lauf beenden. Und das ist absurd. Das ist Quatsch. Und davon, finde ich, sollte man sich auch mal frei machen.
Das sind halt irgendwelche Zwänge. Man möchte halt da 10 Kilometer stehen haben. Ein Kumpel von mir will immer irgendwelche Schnapszahlen da stehen haben.
Ja. Das ist halt auch. Das sind wirklich Zwänge und dazu treiben wir ja nicht den Sport.
Nee, genau, deswegen. Aber ich kann das, also für mich kann ich das gut unterscheiden. Was ich aber noch erzählen wollte, weil es so absurd war, während dieses Laufs, wo ich keine Uhr hatte und wo ich mit meinen zwei Kumpels da gelaufen bin, wir sind 25 Kilometer gelaufen und ich habe bestimmt 10-mal auf mein nacktes Handgelenk geschaut. Immer wieder. So, weil, ja. Obwohl ich wusste, da ist nichts und trotzdem, das war so ein Automatismus. Ja. Und mein Kumpel hatte irgendwann, er hat sich kaputt gelacht, weil er natürlich immer gesehen hat, wenn mein Arm hochging. Also ja, ich könnte nicht mehr ohne. Ein Punkt noch, Thema Selbsteinschätzung, da hilft die Uhr am Anfang. Da muss man auch wissen, was für Zahlen diese Uhr ausspuckt. Nur mit der Herzfrequenz an sich kann man ja gar nichts anfangen. Nicht. Ne? 150 nein. Herzfrequenz bei mir ist was anderes als bei dir. Und diese voreingestellten Zonen und Bereiche sind ja oftmals völlig daneben bei den Uhren. Also da muss man halt schon zumindest seine maximale Herzfrequenz eingeben, dass diese Trainingsbereiche einigermaßen passen oder im besten Fall halt wirklich noch seine Trainingsbereiche ermitteln lassen. Was da voreingestellt ist bei den Uhren, ist teilweise sowas von daneben, ja. Dass einem das gar nicht hilft, sondern einen verrückt macht. Da läuft man entspannt irgendwie seinen Dauerlauf und die Uhr sagt am Ende, man hat ein super intensives Training gemacht, weil die halt davon ausging, dass die maximale Herzfrequenz laut irgendeiner Formel bei 185 ist, dabei ist sie bei 205 oder so. Also das erlebe ich auch ziemlich häufig. Deswegen muss man sich, wenn man sie nutzt, schon damit auseinandersetzen, auch ein bisschen tiefer. Und das machen, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Das bekomme ich ja auch immer bei den Camps mit, dass Leute so an den Grundfunktionen, die können die Uhr starten und pausieren und alles Mögliche, aber alles, was darüber hinausgeht, machen sie entweder falsch oder nutzen es halt gar nicht. Und dann brauche ich keine Uhr, die 800 Euro kostet.
Okay. Ich finde aber ein Thema, was mir ferner liegt und ich deswegen etwas neutraler bewerte und beobachten kann, ist zum Beispiel das Thema Schlaftracking. Also es gehört jetzt nicht zu meinem Core-Wissen irgendwie, wie man das bewerten muss, sondern ist für mich so ein bisschen neu und fremd. Interessiert mich gar nicht. Mhm. Meine Frau interessiert es aber. Und erst seitdem die das sehr akribisch trackt, weiß sie auch, dass sie bestimmte Schlafdefizite hat. Vorher war ihr das gar nicht bewusst.
Und genau,
hat sie
auch gar nicht, dafür ist es super.
Hat sie auch gar nicht, ja, aber hat sie auch gar nicht interessiert. Jetzt interessiert es auf einmal.
Aber es wird ja immer wichtiger, das Thema Schlaf.
Aber ich glaube, auch da ist so ein gewisses, also so ein eigenes Körpergefühl ja irgendwie wichtiger. Ich stehe morgens auf und ich merke ja, habe ich irgendwie gut geschlafen oder schlecht? Fühle ich mich fit oder nicht? Und also ich kenne auch Leute, die gucken dann da drauf und dann sagt die Uhr oder der Ring oder was auch immer, nee, heute Nacht war eine schlechte Nacht und dann ist der Tag quasi schon gelaufen, ohne dass man überhaupt mal kurz in sich reingehört hat, oh, vielleicht habe ich ja doch gut geschlafen und die Uhr hat oder was auch immer hat nur aufgezeichnet, mir geht's nicht gut. Und dann ist man von morgens an schon die ganze Zeit im Kopf so, oh, heute habe ich schlecht geschlafen. Ja. Nee, jetzt kann ich kein intensives Training machen oder der Tag
genau
wird nicht so gut.
Ja. Ja.
Und da muss man, glaube ich, auch dann gucken. Das kann natürlich ein Tool sein, um eben auch so einen Schlafrhythmus oder so Defizite oder sowas festzustellen. Aber wenn man darunter nicht leidet oder gelitten hat vorher, könnte es natürlich auch dazu führen, dass man eher einfach nur sich das dann einredet.
Und im Zweifel stimmt es auch gar nicht. Gerade diese Ermittlung der Schlafstadien ist super ungenau. Mhm. Also da gibt es verschiedene Studien zu. Das ist, manche Hersteller bekommen es ein bisschen besser hin als andere, aber letztlich geht es über deine Herzfrequenz und die Bewegung. Das sind die beiden Sachen, die nachts ermittelt werden und eventuell noch Temperatur, Hauttemperatur. Und daran werden die Schlafphasen quasi geschätzt. Und die liegen wirklich oft super weit voneinander entfernt. Also wenn ich zwei Uhren gleichzeitig teste, habe ich bei der einen, keine Ahnung, 3 Stunden REM-Schlafen, bei der anderen 1,5 Stunden in derselben Nacht. Also da sieht man mal, wie weit das sich unterscheiden kann. Und wenn man sich dann darauf verlässt, ist es natürlich eigentlich totaler Quatsch, weil wenn die Algorithmen nicht funktionieren, wenn die Werte, die Uhr ermittelt, das sind optische Sensoren, die können auch schon mal daneben liegen, was die Herzfrequenz angeht. Wenn man sich dann darauf verlässt und sich dem danach richtet, dann hat man im Zweifel, genau wie du sagst, hat man irgendwie ein schlechtes Körpergefühl, was einem eingeredet wird, wobei es einem prächtig geht.
Ne? Und auf der anderen Seite schläft man dann vielleicht auch schlechter, weil man dann sich abends schon Druck macht, weil man denkt, oh Mist, die letzten zwei Nächte habe ich ja schon nicht gut geschlafen, laut meiner Daten. Und dann ist das vielleicht so, man könnte einen Rattenschwanz haben dann.
Tia ist wieder dran.
Nächstes Thema.
Bin ich schon wieder? Wann bist du denn mal dran?
Ich habe eben vor dir.
Du willst dich hier vor klaren Aussagen.
Ich habe eben vor dir.
Du hast gerade, dann muss ich jetzt.
Da ist Paula und Pia wieder dran.
So, wohin mit Medaillen und Urkunden? Da, was tut ihr mit den Auszeichnungen von euren Wettkampfteilnahmen? Wohin gehören Medaillen und Urkunden? Und auch da haben wir eine Umfrage und 51% sind der Meinung, dass diese gut sichtbar aufgefächert an einem Board oder ähnlichem
51%.
Hängen sollten. Okay. 14% sagen, dass sie sichtbar alle an einem Nagel an die Wand sollten. Und 30% sagen, man sollte sie verstecken in einem Karton oder einer Schublade. Und 4% entsorgen das tatsächlich ihre Medaillen im Müll einfach. Mhm. Wo hängt ihr eure Medaillen auf?
Paula.
Also, das weiß ich noch von meinen, als ich Biathlon-Wettkämpfe mitgemacht habe, die standen alle bei mir im Schrank. Also, man hat
Pokale,
die nicht wirklich,
oder was
Pokale, Medaillen, alles Mögliche. Die standen im Schrank, die hat man nicht gesehen, jetzt stehen sie im Keller mittlerweile.
Immer weiter weg
also,
aus dem Sichtfeld.
Ich bring's aber auch nicht übers Herz, jetzt irgendwie wegzuwerfen, wie... Ja. 4%, ich weiß nicht, weil es ist ja trotzdem eine Leistung, die man erbracht hat. Die von den neueren Läufen, also letztes Jahr Halbmarathon oder so, die hängen bei mir im Zimmer, jetzt aber auch nicht groß.
Irgendwie. Ja, so drapiert oder hängen sie irgendwo?
Sie hängen irgendwo mehr so dick.
Über die Türklinke.
Nee, das nicht. Nee. Eher so dekorationsmäßig irgendwo.
Doch.
Ja, aber jetzt nicht das so, und hier hängen meine Medaillen. Also so hängen sie jetzt auch nicht da, sondern sie hängen halt irgendwo, man sieht sie, wenn man jetzt schauen will. Aber nee, nur, dass ich weiß, dass sie da sind. Und natürlich, weil ich auch stolz drauf bin. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt niemand, der das einrahmt oder so, keine Ahnung. Mhm. Weil, wer es machen will, gerne. Also es spricht ja nichts dagegen, total stolz drauf zu sein, was man geschafft hat. Ja.
Also im Laufsport habe ich ja jetzt noch nicht so viele Medaillen oder ähnliches gesammelt. Ich erinnere mich aber noch, dass ich in den anderen Sportarten, die ich davor gemacht habe, früher, die ich ja auch auf Leistung eher noch gemacht habe, das dann schon in meinem Kinderzimmer immer irgendwo stehen oder hängen hatte, wenn ich da was bekommen habe. Mittlerweile von so Läufen liegen die Sachen einfach in Schubladen drin, tatsächlich.
Ja, ich habe ja ein Medaillenzimmer.
Aha.
Mit allen Pokalen und Medaillen drapiert an der
Wand.
Das ist
ein ganz kleines Zimmer. Aber
Sind nur 30 Quadratmeter.
Sind nur 30 Quadratmeter, richtig, auf zwei Ebenen. Mhm. Nein, tatsächlich, in der alten Wohnung hatten sowohl meine Frau als auch ich einen dicken Nagel in der Wand im Schlafzimmer und ihre hing an einem und meine Medaillen hingen an dem anderen. Und die wenigen Pokale, die wir mal hier und da bei kleinen Läufen gewonnen haben, die standen irgendwo auf dem Schrank oder im Regal. Inzwischen nach dem Umzug, wir haben das alles mitgenommen. Ich habe mich auch nicht, ich habe auch nicht übers Herz gebracht, da irgendwie diese Pokale oder so, obwohl sie teilweise pottenhässlich sind, irgendwie wegzuwerfen. Sie sind jetzt irgendwie in einer Kiste im Schrank gelandet und wir wissen nicht so recht, was wir damit machen sollen. Ich finde, es sind halt nette Erinnerungen tatsächlich und ich mache mir nichts daraus, so aus diesen Medaillen. Meine Frau sammelt zum Beispiel Startnummern noch von ihren Läufen, das mache ich gar nicht. Startnummern können direkt weg bei mir. Auch Urkunden geben mir irgendwie nichts und da bekommt man ja, wenn man irgendwie so Meisterschaften läuft, ziemlich viele immer. Also jetzt so auf Landesebene, meine ich. Da gibt's ja auch für einen, keine Ahnung, dritten Platz im Team, im Marathon, in der Mannschaft irgendwas. Und ich habe mich aber vor kurzem dabei erwischt, da bin ich einen Lauf gelaufen und kam ins Ziel und da wurden dann die Medaillen übergeben und dann guckte die Frau auf meine Startnummer und meinte, ja, du hast ja keine Medaille bestellt. Und dann bekam ich keine. Und da war ich schon ein bisschen pisst. Also wie gesagt, eigentlich mache ich mir nichts draus und fand es dann trotzdem blöd, dass ich keine Medaille bekommen habe. Wobei ich auch niemand bin, der dann irgendwie den ganzen Tag noch mit der Medaille um den Hals rumrennt, was ja in New York der Fall ist. Mhm. Also in New York, wenn man da dann mal abends oder generell in den USA ist, glaube ich, sehr verbreitet. Da sieht man die noch am nächsten Tag dann im Flugzeug, wenn man irgendwo hinfliegt, die laufen alle stolz mit der Medaille rum.
Das nimmt bei uns aber gerade sehr, sehr zu auch. Ja, doch, ist jetzt in Berlin, Frankfurt und so sieht man das auch. Das finde ich übrigens toll. Das finde ich klasse. Das bringt so irgendwie unseren Sport auch, wenn dann das Ziel geschlossen ist und alles wieder abgebaut ist, trotzdem so in das Bewusstsein der anderen Menschen, die die Medaillenträger dann da treffen. Das finde ich total klasse. Das fand ich in New York schon immer klasse und das finde ich jetzt auch toll.
Hast du auch schon mal eine Medaille oder so bekommen, Martin, in deiner Laufkarriere? Oder einen Pokal vielleicht sogar? Hast du mal irgendwas erreicht?
Ja, habe ich auch. Und früher habe ich so teilweise, wenn das irgendwie, was weiß ich, so etwas Relevanteres war, was dahinter stand, habe ich das dann auch so auf dem Speicher gesammelt. Aber ich habe das, aber ich fühle mich jetzt schlecht, weil 50%, das da ja scheinbar gut finden, ich habe das alles immer weggeschmissen.
Ehrlich?
Ja, es gibt drei Sachen, die ich bis heute aufbewahrt habe, aber alle anderen habe ich dann tatsächlich leider entsorgt. Also.
Und bereust du das im Nachhinein? Also hättest du manchmal gerne noch so?
Eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Aber mir wird es auch schwer fallen, weil du das jetzt gesagt hast, anzukreuzen, ich möchte keine Medaillen ziehen. Das würde mir auch schwer fallen. Also dieser Akt, dass jemand meine Leistung honoriert, indem er mir dann eine Medaille übergibt. Und wie gesagt, so ich bin auch nicht der Typ, der sie danach trägt, aber finde das trotzdem irgendwie gut. Mhm. Also aber jetzt anzukreuzen, nee, ich will das Finisher-Shirt nicht und will die Finisher-Medaille nicht, wird mir wahnsinnig schwer fallen, obwohl ich sie gar nicht dann ehre. Also sie bekommt gar keinen Platz bei mir. Das Finisher-Shirt wandert tatsächlich in die Altkleidersammlung und die Medaille in den Müll und das ist eigentlich doof.
Ich glaube, bei mir, ich fand's blöd, weil ich bis dahin von jedem Lauf alle Medaillen gesammelt habe. Auch wenn sie jetzt, wie gesagt, okay, im Schrank in der Kiste liegen. Aber es ist halt so eine vollständige Sammlung. Mhm. Und jetzt fehlte halt von einem Rennen eine Medaille, weil ich keine bekommen habe, weil ich nicht scheinbar beim Anmelden die 3 Euro nicht bezahlen wollte. Ja. Aber das ist aus Nachhaltigkeitsgründen, wenn es dann eh im Schrank liegt. Ja, das ist wahrscheinlich der Gedanke.
Aus Nachhaltigkeitsgründen, das ist gar nicht gut. Ich habe allerdings, ich kann mich erinnern, dass ich habe mal einen ganz Großteil, ganz vieler Pokale, bevor ich sie weggeschmissen habe, dann gespendet. Und zwar kann man die ja wiederverwerten.
Die Plakette vorne abmachen.
Die Plakette machst du ab, genau so, an einen Fußballverein in Köln, weiß ich noch. Habe ich dann mal so eine Riesenpalette gegeben.
Und jetzt hat irgendein Torschützenkönig aus der D-Jugend dein Pokal
vom... Das ist auch schon wieder Jahrhunderte her. Auch schon wieder Jahrhunderte her. Ja.
Ah, sehr schön.
So, nächste. Paula ist dran.
Da waren wir uns jetzt nur einig.
Wir sind uns vor allem einig hier.
Nee. Eben war kurz vor Köpfe einschlagen. Vielleicht kommt das jetzt bei diesem Thema.
Macht sie da ein Geheimnis auch noch draus?
Muss es immer ein Marathon sein?
Ja, nächstes Thema.
Also bei der Umfrage sagen 39%, ohne Marathon fehlt was, das ist das Ziel. 34% sagen, kürzere Wettkämpfe reichen völlig zum Läuferglück. Und 26% sagen, ich laufe für Gesundheit und Gefühl, nicht für Tempo und Distanz.
Okay. Ja, ja, also es geht um Mythos Marathon praktisch. Ja, was sagst du?
Ich glaube nicht, dass es einer sein muss.
Bist du schon mal eingeladen?
Nee, und ich hab's auch eigentlich nicht vor.
Das sagst du jetzt.
Okay. Also vielleicht ändere ich es nochmal, aber also dass ich einen Lauf, aber nee, ich glaube.
Reizt dich auch gar nicht so.
Nee, überhaupt nicht.
Es kommt noch.
Könnt mir.
Du bist noch nicht lang genug in der Laufszene drin.
Ah, okay.
Nein, Quatsch, ich will dir jetzt gar nichts einreden.
Nee, ich weiß nicht. Ich habe da auch gar keine so krasse Meinung dazu. Ich denke so, ja, mach, was du willst. Wenn du froh bist damit, dass du dein längster Lauf ein 5-Kilometer-Lauf war und du hast auch gar keinen Bock, vielleicht 10 zu laufen, ja, dann sei froh, ist schön und alles ist super. Also.
Ja, aber du willst ja jetzt einen Marathon laufen. Also nicht nur jetzt, du hast ja selbst deinen dritten Anlauf offenbar.
Ich habe es ja schon versucht ein
paar Mal. Also warum reizt es dich?
Also ich bin an sich auch immer eher der Meinung, dass ich sage, jeder soll, also es geht ja einfach nur darum, Spaß am Sport zu haben und zu laufen und nicht darum, ob man jetzt 5, 10, 20, 40, wie viel Kilometer auch immer, sondern irgendwie sich so ja zu bewegen und da Spaß dran zu haben. Und deswegen würde ich jetzt auch generell nicht sagen, dass das Ziel sein sollte, einen halben Marathon oder einen ganzen Marathon oder auch dann noch höhere Distanzen irgendwie zu laufen, sondern jeder soll das sehr von sich selber abhängig machen. Ich habe irgendwie schon immer im Kopf, dass ich irgendwann mal einen Marathon laufen möchte. Und ich laufe ja aber auch schon, seitdem ich ganz klein bin. Und irgendwie war das immer schon mein Ziel. Und jetzt hat es ja schon zweimal nicht geklappt. Und deswegen, da war ich aber jetzt eigentlich dann auch immer dran, die letzten Jahre zu versuchen, das dann auch zu schaffen. Und für mich war das irgendwie auch nie eine Frage, dass ich das nicht irgendwann mache. Aber würde eben halt generell sagen, es sollte nicht so ein Standard sein, irgendwie so von wegen, du bist erst ein richtiger Läufer, wenn du einen Marathon gelaufen bist oder so. Das finde ich ein bisschen Schwachsinn, dass man dann andere Leute oder gerade auch Laufanfänger irgendwie unter Druck setzt, weil mittlerweile so viel höhere Distanzen so sehr auch normalisiert werden, dass der Marathon ja teilweise gar nicht mehr als besondere Leistung so angesehen wird. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Und da, also von dem Narrativ würde ich mich sehr distanzieren, auch wenn es für mich selber trotzdem auch ein Ziel ist.
Ja. Naja, also die einzige richtige Antwort kann natürlich nur sein, dass es totaler Quatsch ist. Ne? Also wenn man Bock aufs Laufen hat und dreimal in der Woche einmal um die Alster läuft, ist man damit glücklich und kann zufrieden sein. Und wenn der innere Antrieb einem sagt, man möchte einen Marathon laufen, weil man, keine Ahnung, sich was beweisen möchte, weil man testen möchte, schaffe ich das? Schaffe ich das in einer bestimmten Zeit? Als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, es ist länger her, Martin war dabei, ging es bei mir darum, komme ich überhaupt an? So, ne? Das war die Herausforderung, diese Distanz.
Das war wirklich eine Herausforderung.
Allein diese Distanz war für mich eine unvorstellbare große Zahl und das zu meistern war für mich der Anspruch. Das wollte ich mal machen. Ob mir das dann gefällt oder nicht, wusste ich vorher gar nicht. Aber irgendwie, das ist halt so, das war das Konstrukt. Die Zahl hat mal basiert halt auf dem Olympischen Marathon in London 1900, schieß mich tot, vergessen. Und bitte? 1908. Deswegen laufen wir 42,195 Kilometer. Es hätten natürlich auch 45 Kilometer sein können oder 37, aber es sind halt 42,195 geworden. So what? Und das ist eine Herausforderung und wenn man da Bock drauf hat, soll man es machen und wenn man keine Lust drauf hat, soll man es nicht machen. Und das ist aber tatsächlich genau das, was Pia sagt. Vor, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren war der Marathon das Ding, was man erreichen wollte. Und heute ist es total normal geworden, irgendwie einen Marathon zu laufen. Und wenn man heute irgendwie anderen was beweisen möchte, dann ist man irgendwie beim Ironman oder bei 100 Kilometern laufen, was auch immer. Also das verschiebt sich schon, weil natürlich die Omnipräsenz des Marathons einfach gegeben ist. Also man sieht es überall. Was mir gerade auffällt, wo ich hier auf diese Seite schaue, mein Trainerkollege Andreas Gries hat hier auch eine Meinung zu kundgetan, die ich jetzt einfach mal vorlese.
Nicht nur dazu.
Jede Distanz hat ihren Wert. Die Glorifizierung des Marathons treibt manchmal wilde Früchte. Da werden Jugendliche, die Spitzenzeiten auf kurzen Strecken gelaufen sind, im Ziel gefragt, ob sie auch mal einen richtigen Marathon als Ziel hätten. Dabei sollte die Frage vielleicht eher lauten, was kannst du auf 100 Meter laufen und ist eine WM-Teilnahme über 1500 Meter ein Ziel für dich? Dazu muss man sagen, Andreas ist bei uns der Mittelstreckentrainer, also für Distanzen zwischen 8 und 5000 Meter. Und ist selber, soweit ich weiß, noch keinen Marathon gelaufen. Und hat natürlich auch andere Leute, die er trainiert. Und ich bin da aber gänzlich bei ihm. Also wenn man halt 1500 Meter läuft, dann ist das die Disziplin, die man läuft und ist darauf spezialisiert. Natürlich ist man im Marathon ist man im Spitzen- und im Breitensport. Ne? Also man sieht es über die gesamte Bandbreite des Laufens und der Gesellschaft, nehmen die Leute daran teil. 1500 Meter Bahnsport ist was sehr Leistungsgetriebenes. Da gibt es wenig Veranstaltungen, wo jede Person einfach mitmachen kann und wo man nur daran teilnimmt, weil man Bock drauf hat. Also 4 Runden im Kreis zu laufen auf einer Bahn machen jetzt super, super wenige. Natürlich. Und deswegen ist es, glaube ich, so der Marathon da einfach so das Ding.
Ich bin bei euch, aber eins muss ich schon sagen, der Marathon ist halt eine richtig große Herausforderung, weiterhin. Mhm. Und ich habe es oft genug erlebt, dass durch die Zielsetzung Marathon sich ein kompletter Lifestyle verändert hat, weil das bedarf es bei den meisten dann, wenn man sich vorbereitet auf den Marathon. Also dass Menschen dadurch ihre Ernährungsgewohnheiten verbessert haben, ihre Schlafgewohnheiten dem angepasst haben, Selbstbewusstsein gewonnen haben. Und das schafft natürlich eine Distanz wie ein Marathon, der, wie gesagt, so bedingt, dass ich mich auch über Wochen darauf vorbereite, der bedingt das viel eher, als wenn ich sage, ich will einmal 5 Kilometer schaffen.
Aber er überfordert natürlich auch eigentlich.
Er kann auch überfordern, aber er kann auch, also er ist eher ein Trigger, als wenn ich sage, ich bereite meinen ersten 10-Kilometer-Lauf vor. Mhm. Aber dennoch muss nicht Marathon sein. Es muss Ultra sein.
Richtig, richtig. So, ich bin wieder dran, oder?
Ja.
So. Geil. Warum kriege ich diese Frage? Trägt man etwas drunter? Was ist besser, beim Laufen unter der Sporthose einen Slip zu tragen oder lieber komplett auf Unterwäsche zu verzichten?
Was wir alles gefragt
ja,
haben.
Ja, ich bin gerade auch überrascht.
Okay, hau mal raus. Was war die Umfrage?
Also, tragt ihr Unterwäsche unter eurer Sportkleidung? Für 16% sagen, ich trage nie Unterwäsche. 16. Ich trage nie Unterwäsche unter der Sportkleidung. 13% sagen, das hängt vom Wetter und meinem Körperbefinden ab. Und 71%, damit die große Mehrheit, ich trage immer Unterwäsche unter der Sportkleidung. Ich glaube, man muss dann auch differenzieren zwischen, ich fange jetzt einfach mal an, zwischen Mann und Frau tatsächlich. Mhm. Ob man jetzt Unterwäsche trägt. Ich glaube, viele Männer-Shorts haben jetzt einfach so einen Liner drin und fertig.
Wie heißt das? Liner?
Liner, Innenhose, keine Ahnung. Bei Frauenhosen ist das im Zweifel nicht der Fall. Klärt mich auf. Sieht man, und dann trägt man halt Unterwäsche.
Weißt du ja nicht.
Ja, nehme ich jetzt mal an, weil sonst wird es ein bisschen luftig. Und der Sport-BH zählt ja halt auch dazu, ist das auch Unterwäsche und den trägt man natürlich als Frau.
Ja, natürlich.
Also ich kenne sehr wenige Frauen, die keinen Sport-BH tragen. Und
wir haben immer eine Lesermeinung des Monats. Was ist denn da diesmal?
Oh, die ist lang.
Ah, okay, nee, dann.
Für mich ist der Sport-BH essentiell.
Ja, wenn der dazu zählt, das ist ja allein aus gesundheitlich-medizinischer Perspektive schon eigentlich ein Muss.
Ja, genau.
Muss man sich die Frage ja gar nicht stellen.
Ja. Wie ist es bei dir, Martin? Trägst du was drunter derzeit?
Ich trage definitiv was drunter, aber nicht, wenn die Sporthose einen Innenslip hat, dann trage ich natürlich nichts drunter.
Ich hatte letztes Jahr hatte ich nämlich, war ich bei einem Pressetermin, wo man dann von dem entsprechenden Partner, wo man zu Besuch war, ausgestattet wurde. Und dann bekam ich die Laufhose und da war keine Innenhose drin.
Ah,
und dann dachte ich auch so, was zum Teufel?
Na, dann trage ich auf jeden Fall eine Funktionsunterhose.
Ja, hatte ich aber nicht, deswegen bin ich dann in Baumwolle gelaufen.
Geil. Okay, was wir alles so fragen. Ja.
Bei euch, ihr tragt. Ne?
Ja.
Ja, sehr gut. Lass uns über Unterwäsche reden.
Wer ist dran?
Du.
Du bist wieder.
Oh, das ist ein spannendes Thema, das sehe ich jetzt schon. Das ist genau mein Thema vor allen Dingen.
Laufbahntraining. Praktikabel oder langweilig? Kann das Laufen auf dem Band Spaß machen?
Nein.
Das ist eine ganz klare Meinung hier.
Paula haut schon einen raus. Ich sage aber kurz noch, was bei der Umfrage rauskam. Dann kannst du, Paula, antworten. Ich nutze ein Laufband nie 32%. Selten unter 25% meiner Läufe. 33%. Regelmäßig 25-50% meiner Läufe. 23%. Häufig über 50% meiner Läufe. 7%. Nahezu immer 4%. Also sehr
ausgeglichen. Das waren jetzt zu viele Prozentzahlen. Ich kam nicht
nie mit. 32%, selten 33%, regelmäßig 23%, häufig 7% und nahezu immer 4%.
Okay.
Paula.
Nee.
Also, habt ihr eins zu Hause?
Punktende auf.
Nein, habt ihr nicht. Okay.
Also, um das mal vorwegzunehmen, ich check schon, wann es sinnvoll ist, vor allem viele machen das ja auch gern für Intervalle und so, weil es einfach schon gleichmäßig ist. Für mich gibt es nichts Schlimmeres. Es ist Fahrt. Ich hasse den dieses laute Geräusch, wenn man läuft. Es ist viel zu heiß. Ja, also nein, es gibt nichts Schlimmeres.
Ja,
Ich mache das
also
nicht mal zum
nein.
Aufwärmen im Gym, weil das ist einfach langweilig.
Pia?
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also meins ist es auch nicht. Und wir hatten ja oder haben ja auch unseren Laufbandtest und ich habe ja mit Urs letztes Jahr da auch einige Modelle durchgetestet und auch das hat mich nicht wirklich überzeugt, jetzt zu einem Laufbandläufer zu werden. Ich verstehe auch, dass man das, also gerade auch für Intervalle oder im Winter und vielleicht auch aus so Sicherheitsaspekt, wenn man im Winter nicht im Dunkeln laufen möchte und man möchte vielleicht dann lieber drinnen laufen oder wegen Schlechtwetter oder sonstigen Sachen. Also es gibt natürlich ganz viele Faktoren, die einen auch dann aufs Laufband bewegen und dafür habe ich auch volles Verständnis, aber für mich ist Laufen trotzdem eher was, ich will meinen Kopf ausmachen, ich will raus, ich will mich draußen bewegen. Ich mag es auch im Regen zu laufen. Ich mag es auch nachher total durchgefroren wieder zu Hause anzukommen. Deswegen, ja, ist es für mich jetzt eigentlich nicht so eine Option für das so zu integrieren.
Martin, wann warst du das letzte Mal auf einem Laufband?
Ja, gute Frage. Ich nutze das eigentlich gar nie. Ich finde aber spannend, dass du sagst, ein Ding, was für das Laufband spricht, ist dieses Thema Intervalltraining. Ich finde, das kannst du draußen auch genauso gut machen.
Ja, mache ich auch.
Ja, also ich finde relevant, wenn du irgendwie so Kinderbetreuung, also du kommst sonst gar nicht zum Laufen und dann gehst du eben eine halbe Stunde drauf und hast die Kinder noch im Ohr oder so. Das kann ich mir noch vorstellen. Und ganz bedingt der Sicherheitsaspekt, also wenn man Angst hat, weil es zu dunkel ist, draußen zu laufen, das auch noch. Aber schon Wetter lasse ich gar nicht gelten. Also bin ich bei euch. Ich laufe bei jedem Wetter gerne draußen. Und la beim Laufen hat man ja auch unterm Lauf selbst immer so eine hohe Betriebstemperatur, dass einem eigentlich auch gut angezogen nie kalt wird. Und man kann auch durchaus mal durchnässt sein. Das sind so ganz eigene Laufabenteuer, die gehören für mich dazu. Also Laufbandlaufen ist für mich gar nicht, aber kann ich nur ergänzen, was Paula auch gesagt hat, gar nicht attraktiv. Finde ich fad.
So,
Jetzt
also.
geht's los.
So, wir nehmen das nächste Thema.
Nein, also, ich laufe am liebsten draußen, wenn es immer geht, draußen, nie Laufband. Aber für bestimmte Dinge ist das Laufband unglaublich praktisch. Wir hatten in Hamburg einen Winter, einen Januar, einen Februar, wo man draußen nicht intensiv trainieren konnte. Es war unmöglich, die Bahn war zugeeist, die Straßen waren nicht frei, die Gehwege waren nicht frei. Man konnte draußen nicht intensiv trainieren. Es war nicht möglich. Man konnte draußen Dauerlauf machen, habe ich auch alles gemacht. Trainiert habe ich alles komplett auf dem Laufband. Meine langen Läufe, meine intensiven Intervalltrainings habe ich alle auf dem Laufband gemacht. Und was das Laufband für mich unglaublich praktisch ist, ich bin ja. Meine Hauptdisziplin im Wettkampf ist halt das Thema Traillaufen. Nun wohnen wir halt nicht da, wo Paula aufgewachsen ist, sondern in Hamburg. Hier gibt es keine Berge. Und deswegen mache ich tatsächlich auf dem Laufband meine ganzen Berganläufe. Und finde das großartig. Und mir wird dabei null langweilig. Ich liebe es total. Was ich langweilig finde, ist ein Tempo, ein Dauerlauf, Tempo durchzulaufen. Aber wenn ich eine Aufgabe habe, wo ich, keine Ahnung, 5 mal 8 Minuten berganlaufe, es ist so geil. Ich liebe diesen Grind auf dem Laufband, 15%, irgendeine Pace. Es tropft am Meer runter. Ich finde es großartig. Und dann höre ich auch Musik.
Ach, dann auf einmal.
Gar nicht nach.
Weil ich dieses laute Geräusch
Also,
das ist ganz
da würde ich auf das gute Trailergebnis oder ein
Da hatte
schlechteres
ich ja nicht mal.
Trailergebnis in Kauf nehmen, nur
Nee.
bloß nicht auf dem
Ich
Laufband
liebe
laufen.
es. Ich liebe es wirklich. Und so ein gutes Laufband, ich bin jetzt bei einer Fitnessstudio-Kette, die jetzt überall auch ihre Laufbänder nochmal optimiert haben. Es ist so geil. Es ist wirklich, ich würde mir mal eins zu Hause hinstellen. Was ich nicht verstehe, ist so, wie es die Pfeifers machen, Esther und Hendrik, wirklich einen Großteil ihres Trainings auf den Laufbändern nebeneinander in der Garage ist es nicht, darf man nicht sagen, zu machen. Ich check's nicht. Das wäre mir auch zu langweilig. Aber fürs Training an sich, mega geil.
Sieht cool aus da hinten mit den ganzen weggeworfenen Blättern.
So, da kommt jetzt noch eins dazu.
So, machen wir noch eins?
Ja.
Dann.
Wir können auch einen Joker setzen, übrigens, ne?
Was
Habe ich
heißt
am
ein
Anfang nicht
Joker?
gesagt. Wenn wir auf ein Thema keinen Bock haben, können wir sagen, brauchen wir nicht.
Oh, das hätten wir eben bei der Unterwäsche machen sollen.
Ach.
Ja, haben wir den Joker jetzt noch über?
Aber hier kommt eine Unterwäschenanzeige auf der Doppelseite. Interessant.
Aber das Thema ist jetzt, erziehen wir uns selbst zu Show und Betrug? Kilometer und Zeiten zählen, aber fast mehr Kudos und die perfekte Story. Züchten wir uns damit Show und Misstrauen? So, und dazu haben wir natürlich auch eine Umfrage. Die lautet, sind wir als Lauf-Community Teil des Problems, wenn Läuferinnen und Läufern auch mal betrügen, weil wir perfekte Stories belohnen und bei Ausfällen oder Leistungssprüngen lieber urteilen, als zuzuhören? Da sagen 33%, ja klar, unser Like-Status-System fördert Selbstdarstellung. 31% sagen, teilweise, wir brauchen mehr Raum für DNF und schlechte Tage. 23% sagen, eher nein, jedem ist selbst verantwortlich, was gepostet wird. Und 13% sagen nein, im Gegenteil, Skepsis und Nachfragen ist nötig. So, wie oft macht ihr denn eure Stories
und eure und Läufe und in lügen die dabei.
Und lügt dann dabei?
Mhm. Ja.
Mhm. Ich lüge insofern, als dass ich in der Regel nur das poste, wo ich mir selbst gefalle und wo mir mein Training gefallen hat und
darum postest du nichts mehr.
Nein. Also ich glaube, ich bin da als Dino in der Runde bin ich da der Falsche, aber tatsächlich merke ich das ja. Ich gehe dann in die Öffentlichkeit auf den klassischen Kanälen, wenn ich etwas zu erzählen habe, von dem ich glaube, dass es gut ist. Und tue auch selten da kund, dass es mir nicht gut geht oder dass mal irgendwas in die Hose gegangen ist. Also ich glaube, das ist so der übliche Reflex, ja. Und ich finde, das ist tatsächlich ein großes Thema, so über diesen kleineren Aspekt hinaus, dass wir ein falsches Leitbild gerade uns in den sozialen Netzwerken erarbeiten, was zum Schaden von speziell auch jüngeren und nicht so gefestigten Persönlichkeiten sein kann. Also das ich finde es schon sehr, sehr eigentlich ein großes, gutes Thema. Und unser Sport findet ja auch gerade in neuen Events so sehr große Reichweiten, wo vor allen Dingen Menschen mit Reichweiten auch wieder sich darstellen. Das sind dann nicht die besten Sportler, sondern das sind die, die eben am besten ihre Personality vermarkten können. Das kann cool sein, das kann gut sein, aber es ist eine andere Dimension jetzt, wie man Sport betrachtet, wie man Sport bewertet. Das finde ich alles schon ganz schön herausfordernd, so würde ich es mal sagen. Also ich möchte das alles auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht missen. Mich fixt das auch an, was da so passiert. Und ich finde auch ganz viele von den Influencerinnen und Influencern finde ich bewundernswert, finde ich toll. Aber eben, ich habe klar, nicht weil sie sportlich bewundernswert für mich sind, der ich selbst aus dem Leistungssport komme, sondern weil sie neue Aspekte in diesen Sport bringen und auch in mein Leben bringen. Aber dass da ganz viel Fake dabei ist, der auch Menschen auf falsche Fährten bringen kann und in Krisen bringen kann, in persönliche, das habe ich schon oft genug gehört und auch schon im Sportlerumfeld oft genug erlebt. Mhm. So.
Aber es geht ja in alle Richtungen, ne? Also es ist ja ein super vielfältiges Thema, ne? Die Umfrage ist ja auch gekoppelt daran gewesen in dieser Ausgabe an eine Heftgeschichte von Chris Zehetleitner, der quasi mal dem Thema nachgegangen ist, warum betrügen Läuferinnen und Läufer im Wettkampf? Ne? Also warum posten sie eine schnellere Zeit? Warum kürzen sie hier und da ab? Wieso starten sie unter falschem Namen? Wie auch immer. Und da sind die Hintergründe natürlich mannigfaltig und im Zweifel auch individuell. Das Thema Show und Selbstdarstellung geht dann natürlich unglaublich mit einher, gerade über die sozialen Netzwerke. Und das geht mir ehrlich gesagt tierisch auf den Sack. Also ich finde so eine ehrliche Geschichte, ob sie nun von Erfolg berichtet oder von Niederlagen, finde ich immer besser als da sowas Geschöntes, Ausgelassenes, wo man versucht, irgendwas unter den Tisch zu kehren oder sonst irgendwas. Das sieht man relativ häufig. Auch Leute machen ein Riesenthema vor einem Rennen. Dann läuft es nicht so wie geplant, man hört nichts mehr. Mhm. Und das persönlich finde ich total schade, weil es gehört natürlich zum Leben und zum Sport dazu, dass mal was klappt und mal etwas nicht klappt. Jeder hat sich schon mal ein Ziel gesetzt, was er sie nicht erreicht hat. Und das gehört dazu. Und ich finde es auch schräg, wenn man das nicht bereit ist zu teilen dann, wenn man ansonsten alles von sich teilt. Ne? Wenn man gar nichts teilen möchte, sollte man auch nichts teilen. Das kann ja, können ja alle machen, wie sie möchten. Aber irgendwie sich versuchen, anders darzustellen, als es die Wirklichkeit ist, weiß ich nicht, finde ich nicht, spricht mich nicht an. Und ich würde auch mir dämlich vorkommen, bei einem Rennen irgendwie abzukürzen, um dann eine bessere Ergebnis, eine bessere Zeit oder sonst irgendwas dazu haben, weil man macht das doch für sich. Der Antrieb ist doch oder sollte doch bei einem selbst liegen. Deswegen, ich habe da kein Verständnis für, in keinster Form.
Und wie gehst du damit um, Paula?
So, erwischt.
Ich mache das immer. Ja. Nein.
Ja, irgendwer muss es ja machen.
Ja, irgendwer muss ja jetzt auch dafür sprechen. Nein. Ja. Ich glaube, dass vieles vom Problem eigentlich bei einem selber liegt, dass man sich selbst nicht eingesteht, dass man mal einen schlechten Tag hat, eine schlechte Zeit läuft, mal ein Rennen nicht beendet. Ich glaube, natürlich gehört dann dazu, dass man auf Instagram oder auf TikTok nie sieht, dass es passiert. Und in der Hinsicht würde ich mir manchmal wünschen, eben, was du gesagt hast, dass nach einem Rennen, das groß angekündigt wurde und schlecht lief, dass dann auch gesagt wurde, ja, es lief schlecht, aber passt auch, nächstes Mal wird es besser. Ja. So, weil letztendlich hat man ja nichts verloren, sondern man hat nur wieder was dazugelernt. Ich finde, so sollte man es sehen, auch wenn es schwerfällt. Ich denke mir auch manchmal, oh, hoffentlich schaut man heute nicht auf meine Pulszeit auf Strava. Oder nicht Pulszeit, sondern auf meinen Puls, weil war ziemlich hoch. Ja, aber letztendlich ist es ja, muss ich ja damit klarkommen. Und das ist ja das Wichtigste. Und ich glaube, viel, dass man es dann nicht postet oder dass man es dann schön hängt damit dazu zusammen, dass man sich selbst nicht eingestehen will, dass es halt nicht gut war. Mhm. Ich finde, ja, ist ja nichts Schlechtes dabei.
Nee, also ich glaube, dass man gerade, wenn man eben so sportliche Leistungen und so viel postet auf Instagram, man sieht ja nie, wie der Tag drumherum aussah, wie sah das Leben drumherum aus, sondern es ist so eine Momentaufnahme und die Person ist in dem Moment jetzt auf die 10 Kilometer die und die Zeit in der Pace irgendwie gelaufen. Und das ist vielleicht dann auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn jetzt jemand Videos macht, wie er seinen Tag lebt oder so und das so beschönigt. Weil das eben ja auch nochmal ein viel individuellere, so wie geht's mir an dem Tag, man sieht nicht, wie hat die Person geschlafen, hat die vielleicht schon 8 Stunden Arbeitstag hinter sich oder hat die einfach den ganzen Tag irgendwie Ruhe gehabt und konnte sich deswegen besser darauf vorbereiten. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im Hintergrund behalten. Und ich glaube aber, was Martin auch schon gesagt hatte, dass jeder ja eher dazu tendiert, solche Sachen irgendwo hochzuladen oder irgendwo zu zeigen, wenn man mit seiner persönlichen Leistung zufrieden ist. Und ich glaube, auch das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich solche Sachen zum Beispiel auf Instagram oder auf Strava oder sonst wo irgendwie anguckt, dass man halt einfach das mit so einer gewissen Realitätsbrille irgendwie sich anguckt und halt nicht das sieht und sich deswegen dann selber runtermacht mit seinen Zeiten oder weil man selber gerade einen schlechten Tag hat, sondern dass man das sieht und sagt, ah, okay, ich nutze das jetzt eher so als Motivation, weiß aber, gut, das war jetzt der eine Lauf oder eventuell hat die Person das auch irgendwie manipuliert oder so, aber das eben eher so positiv als Motivation sehen und nicht sich selber deswegen dann irgendwie runtermachen. Ich glaube, wenn man das in so einer Brille sieht, dann finde ich es auch positiv oder eher gut, dass der ganze Sport mehr Reichweiten und mehr Sichtbarkeit und mehr Motivation und Community und sowas alles über soziale Medien bekommt.
Aber dadurch entstehen dann natürlich so Bilder, was wir vorhin schon besprochen haben, dass jeder meint, Marathon ist das total Ziel, das muss ich laufen, weil man es halt überall sieht. Ja. Vor kurzem habe ich irgendwie mitbekommen, wir kommen so ein bisschen vom Thema weg, aber es passt irgendwie dann doch dazu. Da wurde eine Influencerin, die aber auch eine sehr gute Läuferin ist tatsächlich, angegriffen, weil sie ihr Training so darstellt, wie es halt ist. Die trainiert oft zweimal am Tag, trainiert sehr intensiv und schnell, hat hohe Umfänge Und dann wird sie davon angegangen, ja, dass man das ja nicht so immer zeigen könnte, weil Leute würde das ja überfordern und die würden sich dann schlecht fühlen, wo ich dann auch so denke, also sie lügt nicht, sie macht keine Show, sondern sie teilt sich so dar oder stellt sich so dar, wie sie eben ist und wie ihr Training ist. Und dann zu sagen, nee, das darfst du auch nicht machen, weil Leute sich dann schlecht fühlen, ist halt auch schwierig. Also es geht eher darum, dass die Leute aufhören sollten, sich mit allen zu vergleichen. Und dann genau das, was du sagst, einfach mal auch anerkennen, wir sind unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben mehr Talent, die haben mehr Zeit.
Jeder hat auch einfach einen ganz unterschiedlichen Lebensrhythmus, genau. Einen Alltag, andere Jobs, die anders fordern, wo man dann irgendwie in sein Leben so Training und Trainingsintensität vor allem anders einfach einbauen kann.
Genau.
Und für manche ist es eben mehr möglich und für manche weniger. Und deswegen ist aber das eine oder andere nicht schlechter, solange, wie du auch schon gesagt hast, so, man macht es ja eher für sich.
Aber viele dann doch auch zur Darstellung nach außen. Was hast du da aufgemacht gerade auf deinem Handy?
Ich habe gerade bei Insta Official Unofficial Time aufgemacht. Das ist ein Insta-Kanal, wo es genau darum geht, dass die dann täglich, wöchentlich, die Menschen, die mit gefakten Ergebnissen sich brüsten, da bloßstellen so ein bisschen. Immer ganz spannend.
Ja, und da geht es manchmal geht's um wenige Sekunden, Minuten, dass dann irgendwer angibt, er ist den Marathon in 2:59:57 gelaufen, obwohl das eigentlich in 3:32 gelaufen ist. Und dann wird irgendwie Brutto-Netto-Zeit irgendwie nicht entsprechend angegeben. Oder die Strava-Zeit, wo ja oft dann eine Fehlmessung da ist. Dann hat man bei Strava 42,4 Kilometer in der Aufzeichnung, was ja auch offiziell die vermessene Strecke ist. Und die Uhr zeigt dann aber an, was man bei 42,2 Kilometern durchgegangen ist. Und das ist dann natürlich ein Ticken schneller. Das wird dann gepostet. Manchmal geht es aber auch nicht, also ich glaube, sie haben irgendwie auch mal so ein Leaderboard der krassesten Abweichung zwischen geposteter Zeit und realistischer Zeit oder Zeit, die wirklich gemessen wurde, von 25 Minuten. Also da ist jemand hingegangen und hat gesagt, ich bin, keine Ahnung, 2:55 gelaufen, obwohl er eigentlich 3:20 gelaufen ist. Das will nicht in meinen Kopf. Ich bin auch einmal fast drauf reingefallen, weil ich bei einem 50-Kilometer-Lauf auch da, meine Uhr hat 1,5 Kilometer gemessen und ich habe es dann einfach so geteilt, diesen Strava-Ausschnitt, wo 50 Kilometer Zeit stand, bis ich dann bemerkt habe, das war irgendwie 30 Sekunden langsamer oder was auch immer oder schneller als das, was eigentlich ich gelaufen bin, habe ich es dann direkt wieder gelöscht und den Kanal dann auch getaggt, weil ich da vorher schon mal drauf gestoßen war, weil ich es tatsächlich schräg finde, wenn man sich irgendwie nach außen anders darstellt, als man eigentlich ist, als das, was man eigentlich erreicht hat.
Ich glaube, im Zweifel belügt man sich ja einfach am meisten selber, weil jemand anderes, klar, sagt dann vielleicht irgendwer, oh, wow, das war schnell, aber so die Leute sehen das, machen das wieder weg. Und
Aber hier geht's ja, in der Frage geht's ja eben auch darum, es gibt inzwischen eben die Möglichkeit, für jede und jeden Öffentlichkeit zu generieren. Das ist das soziale Netzwerk. Und da ist natürlich dann die Gefahr groß, dass man sich auch falsch darstellt, selbst darstellt. Früher war das gar nicht möglich. Also wen hätte das interessiert? Deine Oma, deine Freunde hätten noch nicht gewusst, was heißt 2:59 oder 3:01. Jetzt gibt's aber eine Blase von Millionen Läufern, die sich auf einmal zusammenfinden, denen du das dann in die Welt also rausposaunen kannst. Das verlockt dann schon, sich auch mal komplett anders falsch.
Wobei 2:59:55 und 3:05 ist eigentlich dieselbe Zeit. Ne? Also es ist halt leistungstechnisch kein Unterschied. Ja. Man hat halt im Zweifel nur ein bisschen Pech.
Ja.
Und dann so zu tun ist...
Machen wir noch einen oder
ist sicher. Nee, einen Durchgang
Ernsthaft?
Machen wir noch.
Ja, sicher. Wer ist dran? Ich? Nein.
Ich glaube, Paula ist dran.
Los!
Laufschuhe. Braucht's mehr als ein Paar?
Ja. Nächstes Thema.
Braucht's mehr als ein Paar, haben wir gefragt. Ich glaube, es sollte eher so, wie viel Paar braucht es, oder?
Also das ja, steht als da. Viele Paare Laufschuhe sind sinnvoll.
Bei der Umfrage steht, braucht man für ein Lauftraining mehr als ein Paar Schuhe.
Für ein Lauftraining?
Dann 62% haben gesagt, ja, Schuhrotation ist sinnvoll und beugt einseitiger Belastung vor. 28% meinten, kommt auf Trainingsumfang und Ziele an. 5% meinten, nein, ein guter Allround-Schuh reicht völlig. Und 5% meinten, ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht.
Okay. Ja, ist ja okay. Also wir können eigentlich der Umfrage nicht allzu viel hinzufügen, ne?
Ja, außer, dass es natürlich die Realität gibt, dass Laufschuhe sehr viel Geld kosten und nicht alle sich N plus 1, wie wir ja so gerne sagen, Laufschuhe leisten können. Wir leben in einer Blase, wir bekommen die Laufschuhe hier in die Redaktion und haben quasi unendlich. Ich bin aber ja auch in meiner Tätigkeit als Trainer in einem Verein und sehe das in meiner Laufgruppe, wo es dann auch die jungen Studenten gibt, die im Zweifel wirklich nur zwei Paar Laufschuhe haben. Und eins davon ist schon ziemlich durchgeschlappt, weil das Geld halt knapp ist. Mhm. Und dann gibt's halt die, die mitten im Berufsleben stehen, die haben halt 5 Alpha-Flies zu Hause, obwohl sie 3 davon noch nie gelaufen sind. Und das ist halt schwierig zur Pauschalen oder zur Einordnung. Wenn man 4-mal in der Woche läuft, sagen wir, sollte man auch 4 Laufschuhe benutzen, um da so eine Rotation drin zu haben. Das sollten 4 unterschiedliche Laufschuhe sein, ein Dämpfungsmodell, ein etwas schnelleres, flexibleres Modell. Wenn man auf Trails läuft, sollte man ein entsprechendes Modell mit einer profilierten Außensohle haben, dass man einfach da so eine Schuhrotation hat, die den individuellen Ansprüchen gerecht wird und die Schuhe vielleicht auch nicht laufen, bis sie auseinanderfallen, weil irgendwann lässt halt so der Mittelsohlenschaum, das Dämpfungsverhalten nach. Das ist bei modernen Materialien aber echt inzwischen echt ziemlich gut alles. Also die sind teilweise sehr, sehr, sehr haltbar. Und von daher, ja, also ich glaube, die meisten Leute, wie viel, was sagt unsere Umfrage, die wir immer groß...
3, irgendwas.
Ja, der große Leser...
3,4 ja, oder so.
Hat jetzt auch 3 im Kopf. Unsere Leserumfrage zeigt, dass halt die meisten Läuferinnen und Läufer halt 3 Paar Laufschuhe zu Hause haben. Und
ich glaub, Paula hat sich versucht, jetzt so ganz klein zu machen hier in der Runde.
Weil sie allein in dieser Woche 4 neue Paar bekommen hat.
Ja, weil ich zu Hause nur 2 habe.
Siehst du. Ja. Aber du läufst häufiger als 2-mal.
Ja.
Ja. Läufst 5 bis 6-mal.
Ja.
Okay.
Ja, brauchst du wohl noch welche.
Ja, ich arbeite ja gerade.
Ja.
Gut.
Wer ist dran? Ich wieder? Bin ich? Oder
Du bist dran, wenn okay. Ja.
Oh. Idealgewicht, ist das noch ein Thema? Welche Rolle spielt Gewicht für dich als Laufmotivation? War die Umfragefrage. Und 42% sagen sehr wichtig, ich laufe, um abzunehmen und mein Gewicht zu halten. Oder mein Gewicht zu halten. 50% sagen mittelwichtig, mir geht es überwiegend um Gefühl, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und 8% sagen gar nicht wichtig, Gewicht ist für mich kein Thema beim Laufen. Finde ich krass. Nur 8% sagen, Gewicht ist für mich kein Thema beim Laufen. Dass so viele das Laufen zum Abnehmen oder als Abnehmmittel sehen, kann ich nachvollziehen. Mich überrascht das so ein bisschen bei unserer Zielgruppe, die wir ja ansprechen, auch mit den Umfragen, wo man ja eigentlich annehmen könnte, die meisten laufen, weil sie laufen und das Laufen lieben. Und dann ist das Thema im Zweifel gar nicht mehr so relevant. Ja, da schwingen ja so viele Subthemen mit beim Thema Gewicht, ne? Also es geht ja um Wohlfühlen, dann geht es aber gleichzeitig auch um Gesundheit, um Optik, Attraktivität, irgendwelche Ideale. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich selber einfach das Gewicht habe, was ich habe, seit Ewigkeiten schon. Ob ich viel laufe, wenig laufe, viel esse, wenig esse. Ich habe da, glaube ich, einfach einen Stoffwechsel, der mich so aussehen lässt, wie ich eben aussehe. Möchte aber sagen, dass ich es ganz schwierig finde, wenn man Leute diffamiert, weil sie zu dick sind, vermeintlich, oder vermeintlich zu dünn sind. Das bekomme ich auch in meiner Blase sehr, sehr oft mit, wo ich eben im Leistungs- und Spitzensport unterwegs bin und finde es immer ganz schwierig von außen zu urteilen, die ist zu dünn, der ist zu dünn und andersrum im Zweifel zu dick. Da gibt es, glaube ich, nicht so ein Schwarz- und Weiß-Denken, so, oder sollte es nicht geben, weil wir dann doch irgendwie unterschiedlich gebaut sind alle. Man sollte aufpassen, dass man nicht irgendwie abdriftet in ein zu wenig oder zu viel. Ich glaube, es ist schon, dass es so ein gesundes Mittelmaß gibt, aber da geht es dann eher darum, bekomme ich alle Energie, die ich benötige, alle Nährstoffe, die ich benötige. Und wenn das dann zum Training, zum Leben etc. passt, sehen die einen halt eher so aus und die anderen im Zweifel so. Ich glaube, wenn man krass übergewichtig ist oder irgendwie ein Essverhalten hat, was einen quasi dazu bringt, dass man viel zu dünn ist und damit gesundheitliche Probleme hat, dann muss man auch drüber sprechen. Oder wenn man irgendwelche mentalen, gesundheitlichen Probleme hat, die damit dann einhergehen, dann ist es auch wieder ein Thema. Aber rein von der Optik auf irgendwas zu schließen, finde ich irgendwie
schwierig. Ja, Fakt ist, dass Laufen eine tolle Möglichkeit ist, natürlich Kalorien zu verbrennen und auch eine sehr, sehr praktikable Möglichkeit. Und deswegen Menschen, die Gewicht machen wollen, verlieren wollen, schnell auf den Laufsport kommen oder vielleicht das Gehen laufen. Und wenn jemand das intrinsisch möchte, dann ist das auch wirklich gut und ratsam, dann eben zu laufen. Ich glaube, Thema Bodyshaming, da sind wir uns alle einig. Das ist total uncool und out, egal in welche Richtung. Finde ich sehr wichtig, deinen Hinweis.
Super
auch in
verbreitet,
Richtung,
aber nach wie vor.
Ja, zu dünn. Gibt es eben in unserer Leistungssportblase gibt es das auch, dass das durchaus dann immer wieder thematisiert wird und das geht keinem was an. Ich glaube, da sind wir uns einig, das muss man nicht diskutieren. Ich finde spannend, dass dann tatsächlich aber über 40% das Laufen als sehr, sehr wichtig sehen, um ihre Figur zu halten.
Oder gezielt noch abzunehmen.
Genau, oder sogar noch abzunehmen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe von der Physiognomie her, habe ich auch noch nie zu viel Gewicht gehabt in meinem ganzen Leben und auch so in der Familie ist das nicht. Aber nicht die Augen verdrehen, so im Alter, wo ich weniger laufe, wo ich auch an Figur, das kennt ihr nicht, aber da verliert man an Figur, ist mir das Laufen als Tool auch wichtig, um eben weiterhin die Figur zu halten, die ich jetzt ein Leben lang hatte. Das muss ich zugeben. Mich hat das Jahrzehnte nicht bewegt, aber seit ich über 60 bin, so gefühlt, ist das für mich mit ein Momentum, warum ich auch laufe. Gar nicht entscheidend, aber hätte ich nie gedacht, ist auch mit dem Ding.
Also rein aus Attraktivitätsgründen, Selbstwahrnehmung, Außenwirkung.
Das ist ein Detail davon und ein weiteres, weil du verlierst an Figur. Also du hast auf einmal mehr Bauch, weil die Haltung eine andere wird und so. Und dagegen ist das Laufen auch sehr, sehr gut. Ja. Und dafür liebe ich es dann auch und brauche ich es dann auch.
Aber es ist auch wichtig für so das Thema Gesundheit, Mobilität im Alter. Ne?
Sowieso.
Und das schwingt da aber ganz oft mit.
Das sowieso.
So, ne? Deswegen, ich finde es schon gut, wenn man auf sein Gewicht achtet.
Ja, aus einem einzigen Aspekt. Weil für mich, weil Übergewicht schränkt in der Regel Mobilität ein und eingeschränkte Mobilität heißt eingeschränkte Lebensqualität.
Genau, das meine ich.
Und das wird dann entscheidend.
Und das ist dann aber auch so ein Strudel, ne? Das verselbstständigt sich irgendwann. Und gerade im Alter ist es dann halt, ne? Stoffwechsel wird langsamer etc. pp. Und da sollte man dann schon drauf achten. Aber so das Thema Idealgewicht, man muss genau den BMI haben, das ist halt schwierig. Man sollte so ein Wohlfühlgewicht haben, mit dem man gesund ist, leistungsfähig ist und sich nicht irgendwie einschränkt. Und ich glaube, da ist das Laufen tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn man das macht.
Ja, gut.
Ihr habt keine Meinung zu Gewicht?
Ja, ich glaube, dem ist auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Das habt ihr gerade schon sehr ausführlich, glaube ich, einmal umrissen, das Thema.
Aber ich bin erstaunt, dass es so viele sind, die wirklich das Laufen zum Abnehmen nutzen.
Pia, das ist die Letzte.
Na gut,
sonst
dann
wird's
hier mal
zu viel.
Aus der Mitte. Sind Gehpausen im Laufwettkampf erlaubt? Muss man eine Wettkampfstrecke unbedingt durchlaufen? Und unsere Umfrage dazu, welche Aussage trifft am ehesten auf dich zu, hat ergeben, dass 36% im Wettkampf tatsächlich durchlaufen und Gehpausen nur im Notfall akzeptieren. 18% sagen, geplante kurze Gehpausen sind okay, wenn sie die Gesamtleistung verbessern. 45% sagen, Gehpausen sind völlig legitim, Hauptsache sicher ins Ziel und Spaß. Und nur 1% sagt, Gehpausen sind ein Muss, alles andere ist sinnlose Vergeudung von Energie.
Großartig.
Schön.
Ja, macht ihr Gehpausen?
Nein, persönlich nicht.
Du bist ja noch kein Marathon gelaufen.
Eben, also ich
Nee, im Wettkampf steht da doch.
kann. Ja, das persönlich nicht, aber ey, wenn du gehen willst, geh. Wenn du durchlaufen willst, lauf durch. Who am I to judge? Also mach, was dir Spaß macht, was dir gut tut. Wenn du nur
Was
gehen
auch
willst, dann geh halt.
möglich ist, so, ne? Ja.
Ja.
Dann sind wir ja wieder bei der Diskussion mit irgendwie Cut-off-Zeiten und so, dass man natürlich inzwischen auch bei manchen Marathons den Marathon durchgehen könnte. Ist es dann noch ein Marathonlauf oder nicht? Das ist dann wieder wieder ein anderes Thema. Ich würde auch sagen, wenn man eine Gehpause, also ich glaube, einige planen bewusst damit, weil sie wissen, sie schaffen den Halbmarathon nicht am Stück zu laufen und planen mit Gehpausen. Das ist jetzt für mich nicht die Realität, in der ich mich bewege, aber ich hatte auch schon Wettkämpfe, gerade meinen ersten Marathon, wo Martin dabei war, wo ich Gehpausen machen musste, so. Und
Gehpause ist untertrieben.
ja, stimmt,
Wir haben eine Sitzpause gemacht.
Sitzpause. So, von daher, ich hatte auch mein letzter Wettkampf, war ein längerer Ultra und das war nicht unbedingt mein bester Tag. Auch da bin ich deutlich, also man geht ja eh bei diesen Trail-Berg-Veranstaltungen, wenn es super, super steil ist, aber in dem Fall musste ich deutlich mehr gehen, als ich wollte. Und ich habe es halt gemacht und zu Ende gebracht. Und darauf bin ich stolz. Und ich glaube, so geht's vielen, ne? Die wollen halt das Ziel erreichen und das schaffen die einen, indem sie Dreier-Pace durchlaufen und die anderen müssen halt hier und da mal Gehpausen machen. Und ich finde, wenn man sein individuelles Ziel da erreicht, ist das doch völlig legitim. Ich finde es tatsächlich, das Einzige, was ich schräg finde bei Laufveranstaltungen, und das sieht man auch hier und da, wenn die Letzten über die Ziellinie gehen, also sie starten nicht mal laufend, sondern sie gehen los, das finde ich schräg, weil es eine Laufveranstaltung ist. Wenn es eine Walking-Geschichte ist, dann ist es natürlich etwas anderes. Aber gleich loszugehen, weiß ich nicht. Also es ist irgendwie, finde ich, immer auffällig. So, wenn sie dann trotzdem das Ziel erreichen, finde ich es krass, weil es halt einfach viel, viel, viel mehr Zeit ist, als ich im Zweifel für diese Distanz brauchen würde. Aber
In
ist
der
doch
Regel
cool.
sind ja die Zeitlimits bei diesen Laufwettkämpfen so, dass du es nur schwerlich nur im Gehen schaffst. Dann musst du
Muss
super
schon
gut,
schnell gehen.
super
Ja,
schnell gehen
ja.
können. Und von daher finde ich es dann legitim. Also, dass die dann, also wenn da einer ein Racewalker ist, dann finde ich das genauso beeindruckend, wie wenn jemand läuft. Also du schaffst es nicht durch reines Spazieren im
Ich glaube, bei
Zeitlimit
manchen Rennen
reinzukommen.
schon. So Halbmarathon Berlin,
Ja?
weiß ich gar
Ich
nicht,
glaube
4 Stunden
nicht.
knapp, 3,5 oder so, das kannst du
Ich
gehen.
glaube nicht.
Aber das
Aber
spazierst du dann nicht, sondern dann
nee,
ist es
genau,
eben auch so ein
du
strammes
marschierst
Walken.
so, ne?
Ja,
Genau.
ja.
Aber
Finde ich das dann, mir geht es anders als dir. Ich denke dann, lass doch. Finde
genau,
dann spannend, wie die sich definieren, wäre jetzt so für mich die Frage.
genau, das,
Nennst
ich
du
denke
dich
auch, lass die
Läuferin,
doch.
Läufer?
Genau,
Also,
es ist halt nur auffällig, dass es
ja.
gleich so losgeht. Ich finde es halt nur krass, sich so, und das finde ich wirklich bewundernswert und gar nicht blöd jetzt gemeint, sondern wirklich bewundernswert, sich mit dem Wissen, boah, krass, ich kämpfe ja nicht nur gegen die Distanz, sondern ich kämpfe auch gegen diese Cut-off-Zeit, sich damit an den Start zu stellen, das finde ich krass. Weil du hast ja so viele Gegner dann. Also die Distanz ist für dich weit, die Zeit ist für dich hart, und wenn alles zusammenkommt und das dann zu sagen, nö, ich will das trotzdem schaffen, und das finde ich wirklich bewundernswert. Weil die sind ja viel, viel länger unterwegs als viele, viele andere. Und dann so dieses Selbstbewusstsein zu haben, so, nee, ich versuche das hier trotzdem, finde ich krass, wirklich. Ich hätte da viel zu viel Angst.
Und es gibt andererseits dann auch natürlich Läuferinnen und Läufer, die es schaffen, mit regelmäßigen Gehpausen, zum Beispiel einen Marathon unter 3 Stunden, zu bewältigen. Die gibt es auch. Ja, willst du da noch richten? Nö.
Als ich das erste Mal unter 3 Stunden gelaufen bin, hatte ich auch eine kurze
Ja,
Gehpause.
das
Eine
weiß ich.
einzige,
Ich
eine
war
einzige.
dabei.
Du warst dabei.
Ja.
Martin war bei vielen Marathons
Das war aber
dabei.
nicht
Und
der
das war auch nicht nur
erste.
eine Gehpause, das war auch eine Stretch- und Stehpause.
Ja,
Du
aber es
musstest
war
ja
nur die
stretchen.
eine.
Ja, es war
Es
nur
war
die
nur die
eine.
eine. Ich kann dir heute noch die Laterne zeigen, an der ich mich gedehnt habe.
Ja, genau. Das wäre aber auch hart, wenn jegliche Ergebnisse, wo du eine Gehpause machen musstest, aus welchen Gründen sofort gestrichen würden.
Aber ja, das kommt ja noch dazu. Ich finde es halt spannend. Es passiert halt irgendwann, ne? Gerade jetzt Thema Marathon, bei den kürzeren Distanzen eher weniger, aber Halbmarathon, Marathon, ich bin ja oft dann auch an der Strecke. Und es fängt dann irgendwann so an, dass vorne, die haben das natürlich gar nicht. Und dann kommt es immer mehr und immer mehr. Und es gehört halt einfach zu unserem Sport dazu. So, mhm, Punkt. Ja. So.
Ja.
Das, ich glaube, weiß ich nicht, 80% der Leute, 90% der Leute haben das schon mal erfahren. So.
Natürlich.
Und von daher.
Ich würde fast behaupten 100%, oder? Nein, das gibt's nie, aber
99%. Ja, wobei, doch, Eliot auch schon. Stimmt.
Doch.
Ja.
Also.
Ja.
Ich habe auch schon mal unter 22 einen Marathon und habe im Gras gelegen dazwischen. Weil ich die Schnauze so voll hatte an dem Tag.
Und dann hast du dich wieder aufgerannt.
Ja, ich wurde dann, leider stand da der Coach in der Nähe, der hat mich dann getreten, wieder ins Rennen zu gehen. Es war einfach nur ein Scheißtag. Also ja, ich glaube, das kennt jeder.
Ja, und es soll auch jeder dann gehen, wenn er gehen möchte, finde ich. Da muss man sich gar nicht
oder
so.
Muss.
Oder muss.
Viel ja. Mehr. Ich glaube, möchten tut das eigentlich niemand, aber ja. Ja.
Cool. Boah, das war jetzt aber ein langer Podcast, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Ich fand es jetzt unterhaltsam und spannend.
Mhm. Ich bin enttäuscht, dass wir uns nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Ich habe gedacht, hier ist ein bisschen mehr Beef im Raum.
Ja.
Aber gut, kann ja beim nächsten Thema kommen. Was an welchem Tacheles-Thema sitzt du gerade für die kommende Ausgabe?
Jetzt muss ich, boah, du bringst mich gerade
in die Bretagne.
In die Bretagne, tatsächlich. Ich komme nicht drauf. Tatsächlich, ich komme nicht drauf.
Dafür muss man wohl die nächste Ausgabe lesen.
Oh. So nämlich, Paula. Exakt so ist es. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Egal, wir werden es lesen.
Und bitte, genau, ist eine beständige Rubrik bei uns seit Jahrhunderten, wollte ich sagen.
Mindestens.
Es gab auch schon mal dazu Leserpost, an die ich mich gerne erinnere. Weil es gab doppelte Leserpost. Erst schrieb der Leser, irgendwann ist ein Pferd auch mal zu Tode geritten. Könntet ihr bitte die Tacheles-Rubrik aus dem Heft nehmen? Und ein paar Monate später hatte er immerhin sich dann weiterhin das Heft gekauft und auch diese Rubrik berücksichtigt und hat gesagt, habe ich damals geschrieben, irgendwann ist ein Pferd totgeritten? Nein, bitte erhaltet die Tacheles-Rubrik.
Ein und dieselbe Person.
Ein und dieselbe Person, das fand ich sehr ehrenhaft. Genau. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns wieder. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, also alles in allem eigentlich ganz harmonisch bei den Kollegen, oder? Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Frage an euch. Wo seid ihr denn ganz anderer Meinung? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und Bonusfrage, welche Tacheles-Frage hat denn vielleicht gefehlt? Wenn ihr schon ganz lange unser Heft lest, dann habt ihr vielleicht schon immer gedacht, die Frage müsste es eigentlich mal geben. Schreibt uns auch das sehr gerne. So, damit sind wir für heute am Ende des Podcasts angekommen. Aber keine Sorge, es wird natürlich eine nächste Folge geben. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast gerne, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung von euch. Natürlich freuen wir uns besonders über viele, viele Sterne. Jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Laufen, auch jetzt im Sommer, und wir hören uns in 2 Wochen wieder.